Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war. Dem ja, Podcast-Format bei Sekta, wo es immer um ein bisschen locker um die Themen geht, um die es normalerweise bei Sekta geht. Und heute ist es eine ganz besondere Folge, denn ich habe sehr häufig die Frage bekommen, was studiert man eigentlich, wenn man Theologie studiert? Was machen eigentlich Theologen an der Uni? Und was muss man sich hinter der Theologie vorstellen oder unter der Theologie vorstellen? Weil ich ja weiß, dass viele von euch auch damit nichts anfangen können. Und genau von diesen Menschen habe ich oft auch die Rückfrage bekommen. Und da dachte ich mir, beziehungsweise es ist bei einem Stammtisch im letzten Jahr dann auch die Idee entstanden, dass dazu mal eine Folge entstehen könnte, in der man einfach ein bisschen drüber plaudert, was denn eigentlich Theologie ist, was man da so macht und ja, so ein bisschen drumherum redet. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Hörer von Sekta eingeladen, Christian, der ist, ich weiß gar nicht, bist du seit der ersten Stunde dabei? Erstmal hallo Christian.
Hallo Fabian und hallo, moin aus Hamburg an die Sekta-Gemeinde.
Genau, also wer schon öfter bei diesen HörerInnen-Treffen war, da bist du immer regelmäßig mit dabei, der kennt dich dann schon, da ist ja auch diese Idee dann entstanden, dass wir beide mal eine Folge dazu aufnehmen. Genau. Warum wir beide? Christian, am besten du sagst mal ein paar Worte zu dir. Erstens, damit die Menschen da draußen dich kennenlernen und zweitens auch, damit wird, glaube ich, auch klar, warum wir beide diese Folge aufnehmen.
Ja, ich bin Christian, wurde gerade schon gesagt, ich bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin selber Pastor. Und zwar Pastor einer Freikirche, einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Hamburg-Billstedt bei den Baptisten. Genau, und warum, also die Idee ist halt entstanden, einmal dadurch, dass die Frage in diesem besagten Treffen, am Stammtischtreffen aufkam und auch, weil ich gedacht habe, das können wir ja auch mal ein bisschen fruchtbar machen, auch zur Frage hin, wie kann das auch für das Thema Sekta fruchtbar gemacht werden? Also nicht nur zu hören, was ist Theologiestudium, sondern auch, wie hilft das auch zum Beispiel bei der Vorbeugung? Da kommen wir sicherlich nachher noch zu, ja, dass man nicht zu sehr abdriftet und selbst problematisch wird. Genau. Und ich wollte sowieso schon immer mal in einem Podcast zu hören sein, ohne selbst einen zu haben. Und das war die beste Gelegenheit. Und dann auch noch gleich in meinem Lieblingspodcast. Von daher bin ich sehr schön da und ich freue mich, dass wir das zusammen machen.
Ja, ich freue mich auch. Die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Sehr cool. Genau, also das, ihr hört schon, das wird eine sehr lockere Folge. Wir werden uns ja einfach sehr locker über das Thema austauschen. Ganz wichtig ist mir nochmal vorab zu sagen, das ist wird natürlich auch eine sehr subjektive Folge, weil wir beide Theologie studiert haben. Ich an einer staatlichen Universität, der Universität Tübingen und Berlin. Und genau, du an einer Hochschule, an einer privaten Hochschule, genau. wenn ich das richtig weiß. Genau. Genau, aber da kommen wir gleich nochmal drauf ein, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und von daher tauschen wir uns einfach fröhlich darüber aus. Und wollen auch hier jetzt irgendwie keinen dazu bekehren natürlich, also das ist ja immer mein Anliegen bei Sekta auch. Ich halte ja normalerweise meine eigenen Glaubensansichten bei Sekta weitgehend raus. Es geht nicht immer, das wisst, habt ihr dann, hört ihr dann ja auch. Aber ich trage jetzt nicht meinen eigenen Glauben von mir her, weil mir einfach wichtig ist, dass ich das ein bisschen zurücknehme im Rahmen von Sekta. Aber das wird jetzt so eine Folge, wo man einfach auch drüber redet, über seine eigenen Hintergründe und was man selber so ein bisschen glaubt. Oder ja, glaube, weiß gar nicht, ob das so vorkommt, eher die Theologie natürlich. Ja. Was da der Unterschied ist, können wir ja gleich auch nochmal diskutieren. Genau, wir haben uns so ein paar Fragen überlegt, an denen wir uns entlanghangeln, aber letztlich gucken wir mal, wo es uns hinführt und ihr hört zu, solange ihr zuhören wollt. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Die erste Frage ist einfach die ganz banale Frage, die mich, wie gesagt, nicht nur bei diesem Stammtisch erreicht hat, sondern inzwischen auch schon sehr häufig per Mail, was heißt sehr häufig, also so vielleicht so 7, 8 Mal per Mail habe ich die Frage schon gekriegt von Menschen. Was macht man eigentlich, wenn man Theologie studiert? Willst du mal den Aufschlag machen? Was macht man denn, wenn man Theologie studiert, Christian?
Ja, ich habe mit meiner Frau gerade schon gewitzelt. Man macht Party, säuft. Nein, natürlich.
Was man also macht, wenn man studiert.
Genau, das ist ganz normales Studentenleben. Das machen Theologiestudierende in der Regel auch.
Ja, genau. Kann ich bestätigen. Also, ja.
Genau, das ist ja auch das Schöne am Studieren. Theologie ist ein Feld mit sehr unterschiedlichen Bereichen. Also ich fange mal mit meinem Lieblingsbereich an, das ist biblische Studien, nannten wir das bei uns an der Hochschule, also Altes und Neues Testament, natürlich, es geht um die Bibel, Also ist es unerlässlich, Altes und Neues Testament zu studieren. Aber nicht nur, wie man sich das vielleicht denken kann, ja, man setzt sich mit seiner Bibel hin und guckt mal und denkt vielleicht ein bisschen drüber nach, sondern richtig. Ja,
man kriegt am Anfang des Studiums einen Bibelleseplan bis zum Ende des Studiums.
Richtig.
Für jeden Tag, nein.
Und je nachdem, wie viele Bücher du hinterher auswendig kannst, mit Kapitel und Vers an Nummer, kannst du dann auch eine bessere Note erwarten. Nein, also natürlich nicht. Aber was man lernt, und das ist das erste Jahr war für mich tatsächlich hauptsächlich der Schwerpunkt Sprachenlernen. Denn ja. Es gibt zwar immer noch Leute, auch in meiner Gemeinde, die sagen, ja, der biblische Urtext ist ja von Luther. Das stimmt allerdings nicht. Er ist nur der Erste, der sie ins Deutsche übersetzt hat für alle. Der Neue Testament ist in Altgriechisch geschrieben und das Alte Testament in antikem Hebräisch und Teile davon auch in antikem Aramäisch. Das heißt, das ist einer der Hauptschwerpunkte im ersten Jahr, Griechisch lernen, Hebräisch lernen.
Genau, das war bei uns an der Uni auch so. Die ersten 3 Semester im Prinzip war das, weil oder ja, 2 bis 3 Semester, ja. Genau, war Sprachen lernen. Und Latein mussten wir auch noch lernen an der Uni, beziehungsweise das hatte ich an der Schule schon, deswegen war ich an der Uni dann davon verschont, weil ich das Latinum schon in der Schule gemacht habe. Aber wer das nicht hatte, brauchte auch das Latinum noch. Und dann hat sich das Sprachenlernen natürlich nochmal intensiviert. Also die ersten Jahre sind tatsächlich Sprachen, Sprachen, Sprachen.
Sprachen, Sprachen.
Schöne
Sprachen.
Zeit.
Genau. Ja, da ist schon auch schon der erste Unterschied. Latein haben wir nicht gehabt.
Okay.
Die Begründung war, dass wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf die Texte, die wir in der Bibel finden. Und die müssen wir wirklich gründlich exegetisch, also exegetisch heißt, ich gucke in den Text und lege aus und suche nach Spuren, was darin enthalten ist. Da können wir gleich ja noch ein bisschen vertiefen. Und deswegen müssen wir diese Sprachen natürlich können, aber Latein brauchst du nicht zwingend für biblische Texte, da ist es dann eher interessant, wenn du in die Kirchengeschichte schaust und Kirchenväter, lateinische Kirchenväter liest und sowas, dann musst du das natürlich können, aber das war kein Schwerpunkt bei uns, aber deswegen haben wir das nicht und wir mussten auch weder Graecum noch Hebraicum machen, also keinen offiziellen Sprachabschluss, aber natürlich schon eine Prüfung schaffen, das schon, okay. Um zu zeigen, wir können das auch tatsächlich.
Okay, also bei uns war tatsächlich das Graecum und Hebraicum, diese offiziellen Sprachabschlüsse und Graecum war bei uns tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei euch, es gibt ja das Bibelgriechisch, das Koinä-Griechisch genau. Sozusagen, das quasi nur den Wortschatz im Prinzip enthält und die Grammatik, die in der Bibel enthalten ist, im Neuen Testament und dann gibt es ja noch das allgemeine Graecum, wo man dann auch die antiken griechischen Philosophen zum Beispiel übersetzt, Platon und keine Ahnung was. Ja. Also wir haben tatsächlich in unserem Griechischunterricht damals in der Uni gar nicht mit der Bibel gearbeitet. Also der Griechischunterricht war bei uns tatsächlich dieses antike Griechisch.
Ja, das ist mir auch also wir haben tatsächlich nur Koinä gemacht, also dieses biblische Griechisch. Mhm. Ich habe auch ein entsprechendes Lehrbuch und Wörterbücher dann eben gehabt, die speziell für Bibelgriechisch sozusagen ausgelegt sind.
Ja.
Aber wenn man das gelernt hat, kann man trotzdem auch Platon lesen. Also ich habe letztes Jahr eine Studentin, die auf Lehramt Theologie studiert, begleitet. Die musste das Graecum dann ja machen und ich habe mit ihr dann auch Platon zusammen übersetzt.
Okay.
Also das geht.
Genau. Ja. Ich würde auch sagen, also für die Zwecke, für die man es im Studium braucht, reicht auch das Bibelgriechisch.
Mir hat das auch viel gegeben. Mir hat das richtig Spaß gemacht.
Ja, ich war nicht so der Sprachentyp, muss ich gestehen. Aber das ist natürlich auch dann, ich war mit 4 gewinnt froh, sag ich mal ganz offen.
Genau, ja klar.
Also
kenne ich ja auch genug Leute.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wie oft braucht man das später dann noch? Ich meine, man braucht gerade die Sprachen braucht man natürlich noch in den Seminaren entsprechend dann, da wird ja nur im Urtext gearbeitet, also da kommt ja dann keiner mit dem deutschen Text und sagt irgendwie, hier steht XY, sondern das wird alles aus dem Griechischen, Hebräischen übersetzt. Genau, von daher braucht man die schon auf jeden Fall, um auch die Vorlesung nachvollziehen zu können. Bei Latein dachte ich auch, da kann man sich drüber streiten, ob man das braucht, weil da geht es wirklich nur um die historischen, also Kirchengeschichte. Ja. Außerhalb der Kirchengeschichte brauchst du Latein eigentlich nicht mehr.
Genau.
Da können wir vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, weil das, glaube ich, vielen auch nicht klar ist. Was macht man, wenn man so Altes Testament und Neues Testament macht? Da sitzt man natürlich auch nicht da und liest jetzt nur das Alte Testament oder das Neue Testament, sondern dann gibt es sowas, das nennt man die historisch-kritische Methode. Das vielleicht mal als Schlagwort in den Raum gestellt. Die historisch-kritische Methode ist eine Möglichkeit, an biblische Texte heranzugehen und biblische Texte zu verstehen. Ich glaube, ganz grob gesagt, korrigier mich, könnte man sagen, die historisch-kritische Methode versucht, Texte zu verstehen vor dem Hintergrund, in dem sie entstanden sind, mit all ihrer Umwelt, mit ihrer Entstehungsgeschichte und dann daraus abzuleiten in einem letzten Schritt, der dann die Interpretation ist, sozusagen, was kann das für uns heute bedeuten und welche Aspekte von diesem Text, können für uns heute noch wertvoll sein. Das ist dann aber das ist dann die Interpretationsebene. Die anderen Schritte vorher sind tatsächlich Schritte, die auch einen wissenschaftlichen Anspruch haben, im Sinne von argumentativ nachvollziehbar, warum ich zu diesem Schluss komme. Dass jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Wort im Urtext nicht drin stand. Es gibt ja dann, also das wäre jetzt, würde es vielleicht ein bisschen zu weit gehen, das alles auszuführen. Ich habe es in dieser letzten Folge ja auch ein bisschen gemacht mit dem Johannesevangelium bei der christlich-hessenischen Kirche, mal ausgeführt, wie solche Texte entstehen. Genau, dann hat man so einen biblischen Text vor sich und schaut sich den eben genau an, schaut erstmal, was war denn wirklich der Urtext sozusagen, dann überlegt man sich, wie ist der Text weiter tradiert worden, gab es vielleicht Vorstufen von diesem Text, also gab es eine mündliche Überlieferung vorher, bevor er dann verschriftlicht wurde. Das sind natürlich aber Sachen, die sind auch oft dann, würde ich sagen, in vielen Bereichen spekulativ, weil man eben nur argumentieren kann und dann die Argumente eben nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen kann.
Ja, dafür ist es zeitlich und kulturell halt auch viel zu weit weg von unserer Zeit und Kultur hier und heute. Ja. Das ist ganz klar. Also vielleicht fiel mir noch ein, historisch-kritische Methode wird zumindest in unseren Gemeindekreisen, Freikirchen häufig so gedacht, na, da wird dann die Bibel kritisch gelesen im Sinne von, sie ist für uns nicht mehr verbindlich. Und das ist ein häufiges Missverständnis, weil kritisch heißt, wird zwar in unserem Sprachgebrauch heute häufig so gebraucht, dass man sagt, na, das ist aber, man ist dann skeptisch oder vorsichtig oder man traut dem Ganzen nicht so richtig, aber kritisch heißt, kommt auch aus dem Griechischen, krinein, heißt einfach erstmal nur mal beurteilen. Also wie du schon sagtest, klar, ganz richtig, ich beurteile anhand der Einleitungsfragen zum Beispiel, wer hat das geschrieben, wem hat das geschrieben, was hat er denn geschrieben, wann, warum und so weiter. Was ist das für ein Text? Auch die, weil du auch gerade sagtest, der Urtext, was ist denn der Urtext? Das mag jetzt vielleicht auch manche verwirren. Es gibt nicht nur den einen Brief, den man quasi irgendwo hat und abgeschrieben hat, wo man sagen können, ja, das ist alles schön original, so als würden wir ein Word-Dokument einfach mehrfach ausdrucken oder per E-Mail verschicken, sondern es gibt verschiedene Textzeugen, nennt man das, die dann eben da mal einen Begriff dazugefügt haben oder da mal ein Wort fehlt oder ganze Passagen plötzlich anders gestaltet sind. Deswegen ist Textkritik notwendig, also so heißt das dann, Textkritik zu gucken, was ist anhand von Methoden, die man auch aus der Literaturwissenschaft kennt, zu schauen, was ist wahrscheinlich, und das ist halt eben wieder dann die Wahrscheinlichkeitsfrage, das Ursprünglichste, indem man zum Beispiel schaut, ist da zum Beispiel plötzlich eine Passage drin, die irgendwas vorher erklärt, geht man davon aus, dass es später dazugekommen oder etwas, das irgendein Thema glättet, dann denkt man auch, na, das, wenn man es flüssiger und schöner zum Lesen macht, ist es wahrscheinlich später dazu gekommen. Also das ist dann Text- und Literarkritik. Auch die Frage, was ist das überhaupt für ein Text? Ist das jetzt ein, ich sage jetzt mal, geschichtlicher Text, wobei ich da auch vorsichtig bin mit dem Begriff geschichtlicher Text in den biblischen Büchern, das kann ich ja nachher nochmal ein bisschen erläutern. Oder ist das ein Lied? Also eine Art Bekenntnis.
Ist ein poetischer Text.
Genau, sozusagen. Ist es ein poetischer Text? Ist das eine Fabel? Das Buch Hiob zum Beispiel wird ja gerne mal als geschichtlichen Text gelesen, ist aber gar keiner. Ist eine
geschichtlich in dem Kontext meinst du, dass oft verstanden wird, dass der historisch akkurat ist sozusagen. Genau. Es gab eine Person Hiob, die hatte Freunde.
Und die war im Lande Uz, genau.
Und
es
weiter.
Gab da oben das Konglomerat im Himmel, wo sie dann gewettet haben, Gott und der Satan und so.
Ja, und wenn man sich das Buch Hiob anguckt, dann sieht man, führt es weiter aus, dass es eben nicht so sein kann. Ja.
Das Buch Hiob ist eben eine ziemlich lange Auseinandersetzung mit einem damals gängigen Glaubenssatz, dem Satz, wenn es dir schlecht geht, dann hast du was Schlechtes getan und wenn du Gutes tust, dann geht es dir auch gut, und das ist eben keine historische Erzählung im Sinne von, das ist alles genauso passiert, sondern es geht um eine Fabel, die ausdrückt, was schwierig ist an diesem Glaubenssatz, der so viele Jahrhunderte die Menschen dort auch geprägt hat.
Ja. Genau, und so mit solchen Methoden geht man dann eben daran und ja, nimmt die Bibel ein Stück weit schon auseinander. Also ich würde nochmal kurz zurück, du hast vorhin gesagt, dass historische Kritik nicht als Skepsis verstanden wird und so. Ich würde sagen, in gewissem Maße schon, weil es natürlich erstmal die Einstellung hat, das ist jetzt ein Buch, das schauen wir uns an, wie wir auch andere Bücher anschauen, die eben vor langer Zeit entstanden sind. Und was halt fällt mit der historisch-kritischen Methode, ist sozusagen die Annahme, dass die Bibel ein unfehlbares Buch ist, das vom Himmel gefallen ist sozusagen, mal platt ausgedrückt, das Gott Wort für Wort diktiert hat.
Ja.
Sondern die historisch-kritische Methode sagt, die Bibel, ja, die Bibel ist ein Buch, das unserer Ansicht nach wertvolle Wahrheiten enthält oder von der wir es lernen können, aber die Bibel ist ein Buch, das in ihrem Kontext, in der Zeit entstanden ist, vor langer Zeit und deswegen auch mit Vorsicht angeschaut werden muss in der Hinsicht, dass man jetzt nicht alles eins zu eins übernehmen kann, sondern dass man sich genau angucken muss, wie ist das entstanden, wie ist das überliefert worden, wer hat es geschrieben, warum hat das geschrieben, an wen hat das geschrieben und solche Dinge.
Genau.
Das ist das, was die historisch-kritische Methode macht. Also nochmal ganz, ich finde, man kann das immer sehr schön verdeutlichen an der Schöpfungsgeschichte. Dass man sagt, also in der Bibel steht, ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann kommt die Schöpfungsgeschichte, die erstmal erzählt, dass in 6 Tagen die Welt geschaffen wurde und am 7. Tag ruhte Gott. Wenn man jetzt rangeht, wie fundamentalistische Christen das tun und sagen, oder auch manche Evangelikale, muss man dazu sagen, die ja nicht alle Fundamentalisten sind, das sei mal klargestellt, aber in diese Richtung, sagt man, ja, das stimmt so, das ist ein historischer Bericht, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und die historisch-kritische Methode sagt eben, nein, ist es nicht. Es ist eine mythologische Erzählung, wie die von Menschen stammt, die sich damals überlegt haben, wie könnte das gewesen sein, beziehungsweise wie, welche, also die Grundaussage ist dann letztlich sozusagen, da hat irgendwie noch jemand seine Finger im Spiel gehabt, Gott, ja. Der die Welt wunderbar geschaffen hat. Das haben die Menschen damals geglaubt und das haben sie in eine Erzählung gepackt, die aber keinen Anspruch hat, irgendwie jetzt naturwissenschaftlich korrekt zu sein. Genau, also
genau.
Das ist was, wo, glaube ich, nochmal ganz deutlich dieser Unterschied wird.
Ja.
Zwischen, oder diese Herangehensweise der historisch-kritischen Methode. Ja.
Ja, und auch selbst, also in dem Beispiel müsste man noch nicht mal studiert haben, um zu merken, oh, danach kommt ja noch eine andere Schöpfungserzählung,
genau.
Die sieht ganz anders aus.
Genau. Das ist dann nämlich auch was Spannendes, was ja dann passiert, wenn man sich solche Texte anguckt. Das fällt dann unter die Literarkritik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man natürlich auch solche Textbrüche sieht. Also man merkt dann auch, manchmal gibt es innerhalb von Büchern, wie zum Beispiel bei der Schöpfungsgeschichte oder beim Buch Genesis, also erstes Buch Mose, merkt man, da liest man ja und dann merkt man, wenn man ganz genau nachliest, plötzlich kommen andere Vokabeln zum Beispiel, andere Bezeichnungen. Für Gott. Und dann wird man natürlich hellhörig, wenn man dann mit literarkritischen Methoden oder mit literaturwissenschaftlichen Methoden da rangeht sozusagen und sagt, aha, da ist irgendein Bruch im Text, da stimmt irgendwas nicht. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das die gleiche Person geschrieben hat. Sondern da merkt man dann, aha, da ist ein Entstehungsprozess, da wurden vielleicht in einer späteren Redaktion verschiedene Texte zusammengefügt. Und es ist ja auch interessant, ich meine, dass wir diese 2 Schöpfungsberichte haben, die Leute damals waren ja auch nicht dumm, die haben das ja gemerkt.
Ja.
Also die haben das ja aus dem Grund nebeneinander stehen lassen. Und mir schwant manchmal, dass die Leute vielleicht klüger waren als manche Leute heute, die da drauf schauen und sagen, ja, hier alles wortwörtlich so, muss es gewesen sein. Nee, es gibt ja einen Grund, dass die Leute damals die Vielfalt haben auch stehen lassen und sagen können, ja, also das sind eben keine naturwissenschaftlich korrekten Berichte, sondern das sind mythologische Berichte. Und die haben alle einen Wert an sich und müssen deswegen vielleicht auch nebeneinander stehen und gar nicht gegeneinander ausgespielt werden. Also ja, nur mal als Randbemerkung.
Das ist vielleicht auch grundsätzlich, habe ich auch im Theologiestudium gelernt, altorientalisch zu denken, auch nach Wahrheit ja zu fragen, das passiert ja durchaus, ist halt nicht so, wie wir es heutzutage haben und sich immer mehr zuspitzt nach dem Motto, deine Meinung oder du bist nicht mehr mein Freund, meine Meinung oder ich schlag dir den Schädel ein.
Ja.
Sondern eben deine Meinung, meine Meinung, okay, stellen wir nebeneinander. Und das kann man in der Bibel an vielen Stellen beobachten.
Dass es genauso funktioniert, genau.
Ja.
Ja. Und da finde ich auch nochmal spannend, was mir dann häufig begegnet wird von, wenn ich mit Atheisten mich unterhalte, die dann irgendwie herkommen und sagen, ja, hier aber die biblische Schöpfungsgeschichte, da gibt's doch hier schon den aus Mesopotamien, den Schöpfungsmythos, der irgendwie ganz ähnlich ist wie diese biblische Schöpfungsgeschichte, wo ich dann denke, ja, erstens denke ich ja und zweitens denke ich, ja, habe ich im Studium gelernt. Also solche Dinge lernt man dann ja auch im Theologiestudium,
genau.
Dass jetzt die Bibel da die biblische Schöpfungsgeschichte kein Unikat ist in der Form, sondern dass es da Schöpfungsmythen gab in diesem ganzen mesopotamischen Kontext, die da eben auch eingeflossen sind. Und ja, also man hinterfragt tatsächlich, und deswegen würde ich sagen, ist dieses Skeptische schon auch in einer gewissen Weise richtig, ja. Weil man natürlich auch Dinge hinterfragt und nicht so eins zu eins nimmt, wie sie jetzt eben da stehen sozusagen, genau. Sondern man guckt, wo kommt das her und warum steht es da so.
Genau.
Also deswegen verstehe ich auch sozusagen den Vorwurf von, ich sage jetzt immer fundamental orientierten Christen oder evangelikalen Christen, ich komme ja selber auch aus so einer Gemeinde, aus einer evangelikalen Gemeinde, wo eine sehr, sehr große Skepsis gegenüber der universitären Theologie geherrscht hat, weil man eben diese Methode ablehnt und weil man sagt, nee, die Bibel ist Wort Gottes und was da drin steht, stimmt. Und da gehen wir nicht ran und hinterfragen das kritisch, wie es die historisch-kritische Methode ja. tut. Und da fällt man vom Glauben ab. Und für viele in diesen gemeindlichen Kontexten ist es eben so, wenn man an der Uni Theologie studiert, dann ist es eine Riesengefahr, dass man vom Glauben abfällt.
Ja, andererseits.
Große Angst.
Genau, aber genau diese Sätze wie, da gehen wir nicht ran, das fassen wir nicht an, weil wir uns möglicherweise verschulden, sind ja auch diese Mechanismen, die dann in schwierigen Gruppen auch greifen.
Und deswegen genau, da kommen wir dann später vielleicht genau. nochmal drauf, warum es, Ja, also jetzt haben wir so ein bisschen drüber geredet, was man in den Fächern Altes Testament und Neues Testament macht. Du hast schon angedeutet, es gibt ja noch mehr Fächer. Also ich habe so die fünf großen Grundfächer im Kopf. Das ist Altes Testament, Neues Testament. Dann gibt es noch die Kirchengeschichte, die systematische Theologie und die praktische Theologie. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter, oder? Hast du noch
Klar,
was unbedingt zu den biblischen Fächern sagen willst?
Ich könnte sozusagen noch unglaublich viel sagen, aber das
führt zu weit. Genau, das ist klar. Aber vielleicht finden wir nochmal eine Gelegenheit beim Stammtisch oder so bei Nachfragen. Genau, weil es ist ja nur, also die Bibel ist ja nur ein Aspekt des Studiums. Und es ist nicht so, dass man jetzt da irgendwie, mein Theologiestudium ging irgendwie 12, 14 Semester mit Erasmus-Austausch, ja, also so um den Dreh rum, dass ich da jetzt 6, 7 Jahre lang da sitze und die Bibel lese. So ist es ja nicht, sondern es gibt noch diese anderen Fächer.
Stimmt, du betest auch noch dabei, ne?
Was?
Du betest auch noch dabei.
Genau, natürlich, genau. Einfach das richtige Gebet.
Genau. Heiliges Gebet.
Genau. Gebet wäre sowas, das würde in die praktische Theologie fallen unter bestimmten Aspekten. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf,
genau.
Nämlich unter einem ganz anderen Aspekt, als man sich vielleicht jetzt vorstellen würde.
Genau.
Also machen wir aber mal weiter mit Kirchengeschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Auch das ist, glaube ich, relativ einleuchtend, oder? Was man in diesem Fach dann macht.
Ja, man guckt sich die Geschichte der Kirche an, die Geschichte des Glaubens. Das ist der Name ist Programm sozusagen, ja.
Genau.
Also auch wirklich mit, da gibt es auch eine Zeiteinteilung, alte Kirche, Mittelalter, Reformation, Neuzeit, ich weiß nicht, wie das jetzt,
ob Neuzeit 1 und 2 gab es, glaube ich, bei uns noch.
Also ja, das kann auch sein. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. So, das ist mir relativ auch, ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, diese Unterscheidung, aber halt schon zu sehen, was es da alles so gab. Da, Kirchengeschichte befasst sich damit, eben, welche Ereignisse haben in der Geschichte der Kirche stattgefunden, welche Entscheidungen wurden getroffen, wer hatte mit wem ein Problem, welche Spaltungen gab es, welche Konfessionen haben sich entwickelt. Welche religiösen Bewegungen und Strömungen auch. Also Sekta ist quasi, wenn man so möchte, ein Beitrag zur Kirchengeschichte, ganz grob gesehen.
Ja. Und ich würde sagen zur systematischen Theologie. Aber können wir nachher nochmal drauf kommen. Aber genau, also ein Aspekt von Sekta ist natürlich, genau, das ist quasi dieser erste Teil von Sekta im Prinzip, wo ich erzähle, wie ist das entstanden. Das ist eine kirchengeschichtliche Herangehensweise und tatsächlich auch mit historischen Methoden. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie dann auch sagt, wir haben jetzt hier Dokument XY und glauben alles, was da drin steht, sondern dass man natürlich überprüft, wie valide sind diese Quellen, wie viele Quellen gibt es dafür, warum wurden diese Quellen geschrieben und für wen wurden sie geschrieben. Auch da spielt wieder das, was wir gerade schon hatten mit Blick auf die Bibel, auch natürlich eine Rolle, dass man historische Dokumente auch immer in ihrem Kontext verstehen muss.
Ja.
Und da nutzt man natürlich in der Kirchengeschichte die Methoden, die man in der Geschichtswissenschaft nutzt. Also das ist da nicht abgekoppelt, sondern das sind genau die Methoden, die man da anwendet und mit denen man da auch herangeht.
Genau. Also im Prinzip ähnlich wie wenn du einen biblischen Text auslegst und legst du da eben den Quelltext aus. Und es gibt ganz viele, also gerade alte Kirche hat unglaublich viele, also die ersten 5 Jahrhunderte sind das ungefähr, unglaublich viele Schriften hervorgebracht in Latein und in Griechisch von Kirchenvätern, die sich mit bestimmten Lehren auseinandergesetzt haben, mit bestimmten Leuten und Strömungen, die Abhandlungen zu bestimmten biblischen Büchern nochmal verfasst haben, weil du gerade sagtest, das gehört auch mit in die Systematik, das hängt ja sehr eng zusammen, Kirchengeschichte und Dogmengeschichte, kenne ich das sonst auch noch, ist ja eng miteinander verzahnt, das eine geht nicht ohne das andere, ja. vielleicht,
das stimmt, ja.
Insofern können wir vielleicht das gleich nämlich hineinnehmen, dieses Thema systematische Theologie.
Mach mal.
Ja, mache ich. Teilt sich auch nochmal in zwei Bereiche auf. Man kann ganz grob sagen, was glaubt man und wie handelt man?
Ja.
Also Dogmatik und Ethik. Das ist im Prinzip das, worum es in der systematischen Theologie geht. Und das kann man eben anhand der Kirchengeschichte sehr gut auch nachzeichnen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Martin Luther nehmen als prominentes Beispiel, der dann eben, da sieht man dann auch, wie die Fächer ineinandergreifen, die Bibel gelesen hat und gesagt hat, Gott schenkt mir ja die Gnade vorher schon. Oder genau, ich muss sie mir nicht verdienen. Daraus entsteht dann seine Erkenntnis und macht daraus eine Lehre. Ablasshandel ist falsch. Ablasshandel ist schlecht. Wir sind schon gerettet. Wir müssen nichts dafür bezahlen. Und auch wir brauchen auch nichts für unsere Verstorbenen nachträglich bezahlen, um irgendwie sicher zu gehen, dass die doch vielleicht in den Himmel kommen. Sondern biblisch gesehen ist das eine falsche Lehre. Und so entsteht dann natürlich Abspaltung. Er wird ausgeschlossen. Also allein dadurch, dass er Bibel gelesen hat, was Neues gesehen hat, kommt es zu einem kirchengeschichtlichen Ereignis und zu neuen Lehren, aus der heute die lutherische Kirche entstanden ist.
Ja.
Auch wenn er das nie wollte. Er wollte eigentlich nur seine Kirche reformieren, aber das hat leider nicht so richtig geklappt.
Ja. Und das auch ethische Konsequenzen dann hat wieder. Also da kommt ja die Ethik dann auch noch mit
genau.
rein sozusagen. Die fußt ja oft auf der Frage, was glaubt man, kommt ja dann, da folgt ja oft die Frage draus, wie handelt man?
Genau. Beziehungsweise an dem, wie ich handle, kann man rauslesen, was du wahrscheinlich glaubst oder sowas. Also ganz grob natürlich nur. Man kann ja in die Menschen reinschauen, aber ja.
Ja. Also ich würde sagen, systematische Theologie ist am ehesten vergleichbar, um es jetzt mal für Außenstehende nochmal verständlich zu machen, mit Philosophie zum Beispiel. Also das sind ja auch religionsphilosophische Fragen, die da mit reinspielen. Also das ist tatsächlich was, wo es meines Erachtens auch sehr oft abgehoben wird. Also wo ich mich dann auch frage, über was reden die da eigentlich noch und mit welchen Worten reden die da drüber? Da muss ich erstmal jedes einzelne Wort in einem Satz nachschlagen, bis ich verstanden habe, um was es da geht. Also das wird dann auch, finde ich, hochkomplex und hochphilosophisch. Oft, genau, aber das sind eben die beiden Grundfragen. Was glaubt man, die Dogmatik und welche Konsequenzen hat das, wie handelt man? Das ist, glaube ich, das, wie man auch die Kirche nach außen hin am ehesten wahrnimmt.
Ja,
dass diese ethischen Fragestellungen ja auch davon irgendwie manchmal erwartet wird oder auch gesagt wird, haltet die Fresse, sozusagen. Aber das gesagt wird, das ist unsere Haltung dazu.
Genau.
Und das ist ja was, wo ich sagen würde, das geschieht natürlich unter der Prämisse, dass man an Gott glaubt, sozusagen.
Ja.
Also man muss ja auch nochmal festhalten bei diesen, bei den anderen Disziplinen jetzt, bei Altem Testament, Neuem Testament, Kirchengeschichte. Da spielt ja erstmal die Frage, ob es Gott gibt oder nicht, keine Rolle für die Betrachtung der Ausgangslage sozusagen. Also natürlich bei Altem Testament und Neuem Testament letztlich, wenn ich das interpretiere und frage, was bedeutet das für uns, dann spielt natürlich die Frage wieder eine Rolle, ob ich an Gott glaube oder nicht.
Ja.
Aber diese ganzen Vorschritte, Textkritik, Literarkritik, Überlieferungskritik, also wie sind die Texte entstanden, wer hat das geschrieben, was ist mit dem Text passiert, das kann ich völlig unabhängig von der Frage beantworten, ob es Gott gibt oder nicht und was ich davon glaube. Und bei der Kirchengeschichte genauso. Die kann ich betrachten und völlig ohne die Frage zu beantworten, ob ich an Gott glaube oder nicht. Bei der systematischen Theologie wird es dann anders, weil da geht natürlich man grundsätzlich jetzt anders als in der Philosophie, die das, würde ich sagen, neutraler angeht. Da geht man natürlich erstmal von der Prämisse aus, dass wir an Gott glauben und dass wir glauben, dass es einen Gott gibt. Und dann spielen natürlich solche Fragen eine Rolle in der systematischen Theologie. Warum glauben wir, dass es einen Gott gibt? Welche Gründe gibt es, an Gott zu glauben? Die Auseinandersetzung mit Religionskritik zum Beispiel spielt aber auch eine große Rolle. Also es ist nicht so. Um das auch nochmal klarzustellen, weil ich glaube, dass es dieses Bild vorherrscht, vielen da draußen, zumindest begegnen wir das oft. Es ist nicht so, dass man da jetzt eingetrichtert kriegt, Gottesbeweis XY, darum gibt es Gott, 1, 2, 3, 4, 5. Sondern wir haben uns da hingesetzt und ich hatte zwei Semester, es war ein ausführliches Semester mit 4 Stunden die Woche zum Thema Religionskritik von Feuerbach. Also wir haben tatsächlich uns ja, ein Semester, 4 Stunden lang jede Woche hingesetzt und Feuerbach gelesen und ihn versucht zu verstehen, nachzuvollziehen, was sind valide Punkte seiner Kritik und wo sieht man vielleicht manche Dinge anders. Also solche Dinge werden intensiv behandelt.
Genau.
Die Auseinandersetzung mit Religionskritik ist ein großer Punkt, würde ich sagen, in der systematischen Theologie auch.
Ja.
Also man verschließt sich da nicht irgendwie der Welt und sagt jetzt, wir glauben hier unser Ding, sondern man setzt sich mit den kritischen Fragen, die an eine Religionsgemeinschaft gestellt werden, die an den Glauben an Religion insgesamt gestellt werden, setzt man sich intensiv auseinander. Deswegen finde ich es dann immer so ein bisschen merkwürdig auch, wenn dann Leute kommen, die mir dann irgendwelche Argumente gegen die Religion auftischen und die hat man alle schon gehört, weil man sich intensiv damit auseinandergesetzt hat im Studium. Also es ist nicht so, dass man die noch nie gehört hätte. Ich komme eben zu anderen Schlüssen.
Ja.
Aufgrund dieser Auseinandersetzung.
Genau.
Also, ja.
Ja. Also ich finde auch, also weil du gerade sagst, es ist nicht so, wir glauben da halt unser Ding. Doch, das tun wir ja schon, aber begründet. Und das ist halt das.
Ja, natürlich.
Genau, worauf es, ja klar, ist ja halt kein Problem. Wir plaudern ja nur so vor uns hin sozusagen.
Ja, nee, alles gut.
Genau. Ja. Worauf es mir auch ankommt und auch, wo ich mit Leuten in der Gemeinde spreche und sage, ja, du kannst es gut oder schlecht finden, was ist deine Begründung? Und
ja, genau.
Die will ich hören und dann kann ich mich damit auseinandersetzen und wir können trotzdem aber irgendwie miteinander gut klarkommen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben und ich habe kein Problem, das auch stehen zu lassen in den meisten Fällen. Also mir geht es auch so, dass diese Texte, die oft denke, oh, ich verstehe kein Wort, was ihr da sagt. Oder halt, ich brauche für einen Absatz 2 Stunden so ungefähr, um den erstmal zu kapieren. Da geht's auch, aber es geht mir bei philosophischen Texten schon so, dass ich mir denke, warum macht man sich das? Also ich bin kein Philosoph, definitiv nicht.
Genau.
aber wichtig ist, also genauso wie die Philosophie sich halt darum bemüht, Dinge zu durchdenken und aus neuen Perspektiven zu betrachten, bemüht sich halt die systematische Theologie auch darum, was kann für uns verbindlich sein, und wo gibt es auch nebeneinander, die so stehen gelassen werden können oder vielleicht auch müssen, weil es sonst wieder zu Spaltungen käme oder weil wir sagen, das ist nicht so wichtig. Genau, und das ist eben eine wichtige Auseinandersetzung auch inhaltlicher Art, die auch ja eben, wie du schon sagtest, häufig dann, wenn ich auch mit im Gespräch bin mit anderen, die halt in Kirche sind oder eben auch nicht, dann auch sagen, ja, das verstehe ich nicht, warum die das sagen, aber dann so handeln und so. Genau.
Ja. Einen Satz möchte ich noch sagen zu der Frage, genau, weil du gesagt hast, dass du die Begründung hören willst. Das kann ich vielleicht ganz anschaulich machen auch. Wir müssen ja Rallye unterrichten hier bei uns in Baden-Württemberg an der Schule als Pfarrpersonen. Und das habe ich jetzt in der Ausbildung auch gemacht. Momentan bin ich nicht in der Schule unterwegs, aber ich hatte 2 Jahre lang eine 7. Klasse. Und in einem Jahrgang war die Klassenbeste, das kann ich mal so offen sagen, eine überzeugte Atheistin.
Mhm.
Weil ich habe versucht, die Jugendlichen oder in der Schule auch dahin zu erziehen sozusagen oder das ihnen beizubringen, dass man eben seine Meinung begründen muss. Es ist auch im Rallye-Unterricht, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ich benote nicht, was die glauben, sondern ich benote, wie sie zu ihrer, oder ich benote oder versuche zu beurteilen, die Begründung, wie sie zu ihrem Weg kommen oder ob sie eine begründete Meinung haben. Also natürlich werden auch manchmal Fakten abgefragt, gerade wenn es so einfach Faktenwissen geht. Aber wenn es irgendwie um den Austausch ging in Klassenarbeiten oder so, dann, wenn mir da jemand hingeschrieben hat, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, keine Ahnung, dann ist das schön und gut, aber das ist noch nicht das, was ich hören will. Sondern ich wollte dann wissen, warum die Jugendlichen das glauben.
Ja.
Und das hat eine, genau, in der Klasse hat das eben überzeugt, in jeder Klassenarbeit hingeschrieben, sie glaubt nicht an das ganze Zeug und hat aber immer begründet, warum, und hat immer schön argumentativ dargelegt, warum sie das so sieht. Und die war am Ende, also habe ich der die besten Noten gegeben, sozusagen, weil sie das einfach am besten gemacht hat. Und das nur, um zu verdeutlichen, dass das auch im Rallye-Unterricht hier bei uns, es ist für uns verboten für Rallye-Lehrer, sozusagen, ist eine Anweisung. Wir dürfen nicht beurteilen, was die Jugendlichen glauben.
Nein, das gehört da auch nicht hin,
Das gehört da nicht hin, genau. Es gehört dahin, in den Rallye-Unterricht den Jugendlichen beizubringen, reflektiert umzugehen mit der Frage, was glaube ich und welche Meinung vertrete ich und warum vertrete ich diese Meinung. Und da wirklich also dieses reflektierte Denken zu lernen, das ist das, worauf es im Rallye-Unterricht auch ankommt. Und das ist das, was man im Studium auch macht. Also genau, nur das nochmal als Anmerkung.
Ja.
Und dann noch eine zweite Anmerkung, warum ich vorhin gesagt habe, dass Sekta für mich auch in den Bereich der systematischen Theologie fällt, obwohl ich selber sagen würde, ich bin überhaupt kein systematischer Theologe, weil mir das auch echt viel oft lebensfremd und abgehoben ist. Ich frage mich da ganz oft, was hat das noch mit unserem Leben zu tun überhaupt? Warum müssen wir uns darüber Gedanken machen? Aber wenn ich mir diese Gruppen angucke, eine religiöse Sondergemeinschaft, eine neureligiöse Bewegung, dann schaue ich mir ja nicht nur an, wie ist die entstanden, sondern ich glaube, ich versuche ja auch ein bisschen auseinanderzunehmen, was glauben die eigentlich und welche ethischen Konsequenzen hat das?
Ja.
Und das ist so der Hauptteil von Sekta oft. Und deswegen glaube ich schon, dass das, wenn ich es beschreiben müsste in wenigen Worten, ist das auch der Fokus, den Sekta irgendwie legt. Also diese systematische Herangehensweise, wirklich herauszukristallisieren, was ist eigentlich der Glaube, der dahinter steckt.
Mhm.
Und das sehe ich schon, diesen Ansatzpunkt.
Ja, klar.
Genau, dann mit Blick auf die Uhr
ja.
machen wir mal noch einen Schritt weiter. Jetzt haben wir Kirchengeschichte abgehakt, wir haben die systematische Theologie abgehakt, jetzt kommt noch die praktische Theologie und das, muss ich sagen, ist tatsächlich mein Lieblingsfach. Wie geht's dir?
Okay, ja, es war es war sinnvoll, das zu tun, es war aber nicht mein Lieblingsfach.
Okay, hey, bei mir war tatsächlich so, waren das die spannenden Aspekte. Also praktische Theologie, finde ich, ist nochmal das, wo es die vielleicht meisten Überschneidungspunkte mit anderen Wissenschaften gibt. Auch, also mit Psychologie, mit Soziologie zum Beispiel, weil praktische Theologie ist quasi nochmal in Essenz die Reflexion auf gelebten Glauben sozusagen.
Genau.
Oder kann man das so sagen?
Ja, also vor dem Hintergrund war es natürlich auch richtig gut, das stimmt. Es war jetzt halt nicht mein Lieblingsbereich, aber das liegt auch daran, dass ich unglaublich gerne die biblischen Bücher studiert habe und auch Kirchengeschichte sehr gerne.
Ja.
Da blieb nicht mehr viel Leidenschaft für anderes, aber praktische Theologie ist natürlich auch zum einen die Reflexion darüber, was mache ich eigentlich, und nachher auch das Handwerkszeug für den Dienst, ja. Wenn du als Pastor in der Gemeinde bist oder als Pfarrer oder was auch immer.
Ja.
Oder als Religionslehrer dann ja auch. Das ist, gehört ja alles dorthin mit hinein, dass man einmal sich, also im Groben habe ich hier 5 Unterbereiche nochmal zusammengefasst. Einmal das Predigen, Predigtlehre, wie baue ich eine Predigt auf, wie kann ich rhetorisch damit umgehen, wie ist die Balance zwischen Textauslegung und Anwendung, also das, was du vorhin ja schon bei der Systematik quasi so ein bisschen gesagt hast, dass du natürlich einmal die Quelle mir genau anschaue, aber dann meine Schlüsse daraus ziehe, also dass diese Balance auch in der Predigt stimmt, dass die Balance zwischen Zuspruch an den Menschen und Anspruch an den Menschen stimmt. Wie ist eigentlich der Mensch als Person, wie kann der in der Predigt vorkommen, darf er gar nicht vorkommen und er ist quasi bloß das Sprachrohr Gottes in dem Moment oder kommt er als Person halt doch vor? So eine Fragen werden da bewegt.
Also da gibt es große Schnittpunkte zur Rhetorik.
Ja.
Genau. Das Stichwort hast du ja auch genannt. Also da bedient man sich ganz viel oder schaut man ganz viel auf die Rhetorik und auf die Frage, wie baut man gute Reden auf sozusagen.
Genau. Ja. Und überzeugend und so weiter. Dann eben Seelsorge ist ein Bereich. Da ist eben, das fand ich auch den spannendsten von allen, muss ich gestehen. Also weil ich Psychologie auch grundsätzlich sehr spannend finde.
Ja.
Wie führe ich eigentlich so ein Gespräch? Was ist meine Rolle als Seelsorger? Was ist auch nicht meine Rolle als Seelsorger? Supervision.
Wo sind auch die Grenzen, genau.
Ja, also eben.
Da nochmal an dem Punkt vielleicht nochmal ganz wichtig, dass man natürlich auch drauf schaut, wo sind die Grenzen, wo dann wirklich Personen auch weiterverwiesen werden müssen an andere, an professionelle Psychotherapeuten zum Beispiel. Also wo sind die Grenzen der Seelsorge?
Genau.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Also wir können keine Krankheitsheilung machen. Wir können Menschen begleiten in ihrem Alltag, aber das...
Oder in Trauersituationen oder
sowas
zum Beispiel.
Aber darauf zielt
das
dann genau, an. Mehr geht's halt nicht. Sobald es in die psychische Schiene kommt, können wir höchstens noch begleitend Seelsorge anbieten, aber wir können nicht therapieren. Also das ist
und was man tatsächlich auch lernt, also was wir in der Ausbildung gelernt haben, dann später im Studium war das noch nicht so groß Thema, da kommt es ja auch ein bisschen drauf an, wo man sich seine Schwerpunkte setzt. Bei uns in der Ausbildung dann auch die Anzeichen von so psychischen Krankheiten zum Beispiel, dass man auch hellhörig wird, sozusagen, wenn man da gewisse Dinge bemerkt. Ja.
Ja, genau. Oder auch, ich erinnere mich an die Geschichte der Seelsorge im Sinne von auch, dass ja früher psychische Krankungen häufig als Dämonenbefall gesehen wurde und dann wurden Exorzismen ausgeführt, die das Krankheitsbild natürlich nur verschlimmert hatten.
Spoiler passiert heute in aufgeklärten Kirchen nicht mehr.
Nee, also es gibt glaube ich auch kaum noch Exorzisten, aber das weiß ich jetzt nicht
genau.
In der
katholischen Kirche gibt es das schon noch, aber die haben ein bisschen eine andere Funktion,
Als
man auch inzwischen. genau, und dann hast du als nächsten Punkt?
Katechetik. Also
Religionspädagogik im Prinzip.
Genau, Pädagogik in dem Sinne, genau. Lernmethoden, methodische Aufbereitung, wie Inhalte, Ziele, Methoden, Gruppenphasen, Lernentwicklung, Adressaten in den Blick nehmen und so, also die ganzen schönen Sachen.
Ja, genau. Und da gibt es halt extreme Überschneidungspunkte zur Pädagogik insgesamt.
Genau.
Also das sind natürlich alle die Dinge, die man da lernt. Die kindliche Entwicklung oder die jugendliche Entwicklung. Welche Lernmethoden gibt es? Wie bringe ich Inhalte gut an Schülerinnen und Schüler? Genau,
Genau. Lässt sich auch gut verzahnen mit Seelsorge an manchen Stellen, genauso wie die Predigt sich gut mit Seelsorge verzahnen lassen kann.
ja.
Also zum Beispiel im Sinne von, wie kann ich methodisch Brüche im Leben bearbeiten? Also
Ja.
wäre jetzt so eine Verbindung zwischen Katechetik oder Pädagogik
Ja.
und Seelsorge zum Beispiel. Genau. Kybernetik habe ich noch auf der Liste. Also zum Beispiel, also da geht es ums Thema Leitung. Wir sind in der Gemeinde ja nachher geistliche Leiter und wir sind auch Teil eines Leitungsgremiums, das zumindest bei uns in den Gemeinden überwiegend ehrenamtlich ist. Bei den Landeskirchen weiß ich jetzt gar nicht, ob das sich da nicht anders verteilt und da auch viele Hauptamtliche drin sind, aber das weißt du ja besser als ich.
Ja, in der Landeskirche ist so, dass natürlich die höheren Stufen schon auch alle von Theologen besetzt sind sozusagen. Auf Gemeindeebene heißt es offiziell, dass der, zumindest bei uns in der Landeskirche, ich weiß nicht, ob es da in anderen Landeskirchen nochmal andere Konstellationen gibt, dass die Pfarrperson zusammen mit dem Kirchengemeinderat die Gemeinde leitet. Also das ist dann quasi eine Pfarrperson oder manchmal auch zwei, die gemeinsam mit einem Gremium von Ehrenamtlichen die Kirchengemeinde leiten.
Genau.
Und alles muss auch mit diesem Gremium abgestimmt werden. Also in einer Kirchengemeinde zu arbeiten und gegen den Kirchengemeinderat zu arbeiten, ist sehr, sehr schwierig.
Ja,
Beziehungsweise nicht möglich.
genau, das haben wir bei uns auch. Bei uns heißt
Ja.
es dann halt meistens Gemeindeleitung, aber das ist
Ist
einfach nur ein
vermutlich
anderer Begriff.
eigentlich
Ja,
das Gleiche, ja.
genau. Und da
Ja.
sind halt eben noch nicht nur die Fragen, wie kann ich leiten, sondern auch die Frage wie gehe ich mit Macht um, wie gehe ich mit Verantwortung um.
Ja.
Wer Machtpositionen hat, der nutzt schnell aus, ob
Ja.
bewusst oder unbewusst, oder kann Menschen in ganz merkwürdige Situationen bringen, um sich das eben bewusst zu machen, zu reflektieren. Du hast ja auch eine
Ja.
Verantwortung und kannst nicht einfach schalten und walten, weil du denkst, der
Ja.
Heilige Geist leitet dich hier gerade. Du musst schon auch dich
Aber wenn er
reflektieren.
es doch tut,
Ja,
er leitet mich doch,
er macht es,
Christian.
ja, aber ja, sicherlich, aber ich bin ja auch manchmal etwas blind meinen eigenen Sachen gegenüber. Vielleicht
Ich
ist das
nicht.
bei dir anders. Nee. Genau, du
Natürlich.
hast ja auch an der Uni studiert.
Genau. Ja, genau.
Genau, da wirkt
Es ist
der
interessant,
Geist.
dass du das, dass du, also ich habe jetzt vieles von dem, was du angesprochen hast, tatsächlich, also das gibt es natürlich bei uns auch an der Uni als Veranstaltung. Allerdings fällt vieles gerade in diesem Kybernetik-Bereich, wie leite ich tatsächlich diese Leitungsfragen, in den Bereich der Ausbildung nachher. Also in die praktische Ausbildung dann nach dem Studium, die ja noch mal erfolgt. Also man hat ja nicht nur das Studium 6, 7 Jahre, sondern dann noch mal eine zweieinhalbjährige, bei uns hier zweieinhalbjährige Ausbildung, bevor man dann auf eine Gemeinde losgelassen wird
Ja,
sozusagen. Und da fällt dann vieles noch mal in den Bereich, genau.
das ist bei uns eben halt ein bisschen anders. Als ich fertig war, war es dann eben so, ich bin dann jetzt, komme jetzt in den Gemeindedienst, auch ins Vikariat, aber bei uns sieht das Vikariat eben so aus, dass man nicht am Ende des Vikariats, also dieser Probezeit, ordiniert wird, sondern schon davor. Also wir sind dann quasi
Ja.
schon voll drin im Dienst und voll
Okay.
verantwortlich, aber haben quasi noch Kolleginnen oder Kollegen, die uns in der Zeit auch noch mal begleiten als Berater. Man muss noch mal Aspekte, die in einem im Anfangsdienst begleiten, in einer Abschlussarbeit reflektieren. Und
Okay.
nach mir, Jahrgänge nach mir, haben inzwischen dann auch schon als Zusatz eine klinische Seelsorgeausbildung, die sie machen müssen.
Ja.
Genau, um das nochmal fundierter zu haben und nicht nur quasi im Übungs- und Vorlesungsbereich an der Hochschule. Genau, also
Ja.
das sieht
Also
bei
ihr
uns
habt
halt
nicht noch
anders
mal
aus.
Kurse dann sozusagen,
Doch,
sondern das
also
war
es wird
okay.
einmal im Jahr ist dann auch eine Tagung sozusagen. Das
Okay,
schon.
weil bei uns ist tatsächlich so, dass man in diesen 2,5 Jahren Ausbildung noch mal, ich glaube insgesamt fast ein halbes Jahr noch, ja doch, insgesamt wird es, wenn man Urlaub wegrechnet oder so, fast ein halbes Jahr noch mal an Kurswochen hat,
Ja.
die man wirklich noch mal intensiv die ganze Woche von Montag bis Freitag zusammen mit seinen mit Auszubildenden sozusagen ist und halt diese Fragen dann beantwortet.
Ja,
Also noch mal eine sehr intensive Zeit,
das
ja.
ist natürlich auch schön. Ja, das wäre,
Ja, das
glaube
macht auch richtig Spaß, weil es dann auch praktisch wird. Also da geht es dann von dieser Theorieebene, die im Studium bei uns eher die vorherrschende ist, wirklich auf diese praktische Ebene.
Ja.
Da wird das dann halt auch gemacht. Da wird Seelsorge geübt in Übungen, da wird Predigen geübt in Übungen. Solche Dinge wie mache ich eine Bestattung zum Beispiel, wird auch geübt. Da werden dann irgendwelche Kisten bestattet, um das zu üben und solche Sachen.
Ist
Also
ja
sehr, sehr
sehr
coole
spannend,
Zeit.
ja.
Ja, das ist immer lustig, wenn man bei uns im Seminar dann sieht man immer, wenn der Kurs da, der Kasualkurs gerade da ist, der gerade Bestattungen übt, weil dann so Grüppchen von Menschen immer in Talaren rumstehen um irgendwelche Kisten, die dann genau mit Erde beworfen werden und so. Keine Ahnung, ist sehr lustig.
Oh, das, daraus könnte man auch noch mal Sekte machen.
Ja, das wirkt, glaube ich, von außen schon sehr sektenhaft, ja, wenn man das nicht weiß, was machen die denn da?
Genau, ja, die begraben Kisten. Okay. Ja, genau. Ja, das, diese, also Fragen nach Kasualien und andere praktische Fragen gab es bei uns tatsächlich im letzten Jahr sehr intensiv, auch mit 4 Wochenstunden in der Veranstaltung Pastoraltheologie. Da haben wir dann solche Sachen bearbeitet, auch so eine nochmal, wie kann so eine Beerdigung aussehen?
Ja.
Wie kann so eine Trauung aussehen? Lauter so eine Sachen haben wir dann da nochmal besprochen. Auch rechtliche Aspekte, was darf ich als Pastor, das gehört in meinen Zuständigkeitsbereich, was darf ich auch nicht?
Genau. Ja. Ja.
Oder auch das Verhältnis von Dienst und Privatperson, gerade wenn man ja quasi
Thema in der Ausbildung,
gerade wenn man ständig ja quasi im Dienst ist gefühlt.
Ja.
Genau, all das wird da bewegt.
Ja.
Wir haben an unserer Hochschule noch, das ist bei deiner Aufzählung der großen Bereiche, oder willst du zur praktischen Theologie
noch? Zur praktischen Theologie würde ich noch eins ganz sagen, weil ich es vorhin kurz angesprochen habe. Ja. Das Beispiel Gebet hatte ich ja mal kurz angedeutet.
Ja, stimmt.
Das würde zum Beispiel in den Bereich der praktischen Theologie fallen. Aber unter welchem Aspekt? Also natürlich jetzt nicht unter der Frage, wie betet man richtig oder so. Das ist eine Frage, die kommt im Theologiestudium gar nicht vor, sozusagen, weil das ist eine persönliche Glaubensfrage. Und Theologie, möchte ich nochmal an der Stelle auch unterscheiden, ist ja nicht Glaube. Theologie ist was anderes als Glaube, sondern Theologie ist die Reflexion auf den Glauben. Das heißt, man fragt sich, wie glauben wir denn und wie glauben denn Menschen überhaupt? Und das ist das, was ich in der praktischen Theologie so spannend finde, weil ich würde dann sagen, das ist auch wieder was mit Sekte in gewisser Weise zu tun hat, weil man eben drauf schaut, wie glauben denn diese Menschen, wie leben die denn ihren Glauben sozusagen? Ja. Was macht das mit denen? Und das ist in der praktischen Theologie, finde ich, noch ein großer Bereich, den man auch ansprechen sollte, zumindest in den letzten, da gab es irgendwann mal so eine Wende in den im 20. Jahrhundert, ich weiß, bin da nicht so firm, gerade ehrlich gesagt, eine empirische Wende nennt man das, wo man dann auch mal drauf geschaut hat, was kann man dann empirisch erforschen mit Blick auf Glaube?
Ja.
Und da wäre dann zum Beispiel, wenn man das Thema Gebet nimmt, dann geht es um die Fragen zum Beispiel, welche Gebetspraktiken gibt es denn? Wie beten denn Menschen? Was macht das psychologisch mit den Menschen? Also was macht das Gebet mit einem Menschen, wenn er betet? Was passiert da in dem Menschen? Ganz unabhängig von der Frage, ob das irgendwie bei Gott ankommt oder an der Zimmerdecke hängen bleibt, um es mal platt zu sagen.
Ja,
also da spielt auch wieder die Frage nach dem Glauben, was man konkret glaubt, keine Rolle, sondern es geht um empirisch-wissenschaftliche Methoden der Soziologie, der Psychologie zum Beispiel, um solche Dinge zu erörtern. Also in welchen Kontexten findet Gebet statt? Wie sieht das genau aus? Und solche Sachen. Also empirische Forschung, die da betrieben wird und die dazu beitragen soll, zu verstehen, wie Religion funktioniert vielleicht oder was da eine Rolle spielt, wenn man es mal ganz platt sagen will. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Frage.
Ja.
Die auch vielleicht nochmal einen ganz anderen Aspekt drauf wirft, weil die gerade diese empirische Forschung, die da wirklich stattfindet, die wirklich auch einen wissenschaftlichen Anspruch hat, im Sinne von dialogfähig sein mit anderen Wissenschaften, weil man eben wenn man jetzt eine Doktorarbeit schreibt zur Frage Gebet im Internet zu verdeutlichen, also es gibt, glaube ich, sogar eine Dissertation zur Frage Gebet im Internet, dann muss diese Dissertation wissenschaftlichen Ansprüchen entsprechen, im Sinne von, da müssen Methoden angewendet werden, die sonst, wenn es um Forschung im Internet geht, auch angewendet werden. Das heißt, da muss ich medienwissenschaftlich arbeiten und so. Also da muss ich dann, oder qualitatives Sozialforschung betreiben und solche Sachen. Also das sind wirklich, da muss man dann sich auch wirklich spezialisieren später, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, weil man dann nochmal ganz schön viel sich auch anarbeiten muss aus anderen Wissenschaften, um das je nach Anwendungskontext oder je nachdem, welche Fragestellung man konkret hat, dann auch wirklich vernünftig machen zu können.
Ja.
Ja. Genau, das wollte ich nur nochmal sagen.
Ja, jetzt darfst du weitermachen. Finde ich nochmal wichtig, genau. ich ergänze nur nochmal, das würde ich jetzt nicht weiter ausführen, weil wir dann ja auch noch andere Fragen haben. Wir hatten noch einen anderen Studienschwerpunkt, der nannte sich Mission und Diakonie. Das ist im Prinzip einmal Mission, also Missiologie nennt sich das dann in der Theologie, quasi Kirchengeschichte aus und biblische Texte anschauen im Hinblick auf die Frage der Weltmission, was ist unser Auftrag an Lehre, nenne ich es jetzt mal, also unseren Glauben weiterzugeben und auch, was da alles Schlechtes gab natürlich, also die Missionsgeschichte ist
Auch kritische Missionsgeschichte.
Ja, ja, in der Tat. Also genau. Nicht, nicht nur so, nicht jetzt nach dem Motto, wie können wir möglichst effektiv Leute zu Jesus führen? Das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht um, das wäre dann wieder auch eine Glaubensfrage und auch könnte man sich fragen, wie sinnvoll ist dieser Ansatz überhaupt? Sondern eben zu schauen, was gab es? Was, aus welchen, also was sind die biblischen Texte, auf dessen Grundlage das geschieht? Was für eine Missionsbewegungen gab es? Erweckungsbewegungen teilweise?
Ja.
Missionare, bekannte Weltreligionen haben wir da auch angeschaut, also Islam, Buddhismus und so eine Sachen.
Ja.
Und das andere, Diakonie, da ist vor allem so die Frage zwischen Ethik und Seelsorge, diakonischer Auftrag, Verhältnis, Helfer, Hilfebedürftiger, soziale Arbeit, es hat Diakonie was mit Mission zu tun oder nicht und so eine Sachen. Ja, aber glaube ich, muss ich nicht
mehr darauf eingehen. Das gibt es an der Uni auch dann halt in ausgewählten Seminaren beziehungsweise ausgewählten Veranstaltungen, taucht das schon auch wieder auf, aber es spielt eine untergeordnete Rolle, würde ich sagen.
Ja.
Was wir noch jetzt auch nicht haben, ist zum Beispiel die Frage, Religionswissenschaft ist auch Teil des Studiums. Wir mussten auch ein religionswissenschaftliches Seminar belegen, tatsächlich, um zugelassen werden zum Abschluss dann. Also es war bei uns noch Teil, dass man explizit nochmal religionswissenschaftlich schaut und da ein entsprechendes Seminar, ich glaube bei mir war es Islam dann, besucht. Also das kommt auch noch mit rein. Grundsätzlich würde ich sagen, so war es zumindest an der Uni, bei dem Studiengang, den ich noch hatte. Es hat sich inzwischen auch geändert, weil das auch alles modularisiert wurde im Zuge von Bachelor, Master. Ich habe noch auf Diplom studiert und da war es so, dass man sich sehr frei wählen konnte, welche Schwerpunkte man gesetzt hat. Also es gab natürlich Pflichtveranstaltungen, Altes Testament, Neues Testament, jeweils zwei Seminare oder so, dann Kirchengeschichte, in jeder Epoche mal eine Vorlesung besuchen und solche Dinge. Das waren bestimmte Dinge vorgegeben, aber da drumherum konnte man wirklich sehr gut sich Schwerpunkte setzen und auch seinen eigenen Interessen folgen, was eben gerade angeboten wurde und sich überlegen, das interessiert mich. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, man braucht ein kirchengeschichtliches Hauptseminar oder zwei, weiß ich nicht mehr genau, um dann fürs Examen zugelassen zu werden, dann ist natürlich das Thema dieses kirchengeschichtlichen Hauptseminars auch wieder was man frei wählen kann. Ja. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel meine Seminararbeit über die Purgatoriumslehre von Birgitta von Schweden geschrieben. Das war sehr geil, weil da gab es kaum Literatur und wir wirklich dann in Latein den Urtext von Birgitta gelesen haben irgendwie. Und das war wirklich cool, weil das so wirklich historische Forschungsarbeit war. Wo es einfach noch nicht viel dazu publiziert gab. Genau. Aber also da hätte man natürlich auch alles Mögliche machen können. Also da kann man auch was über Luther machen oder was weiß ich was. Je nachdem, was halt gerade angeboten wird.
Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil Purgatorium ist einer meiner Spielecharaktere.
Ah, okay. Purgatorium, Fegefeuer, für die es nicht wissen.
Genau. Ich finde dieses Wort einfach schön.
Purgatorium. Ja, ist auch ein schönes Wort, genau. Und ich habe eben, ich glaube, ich habe damals die Purgatoriumslehre von Birgitta von Schweden im Vergleich zur damals üblichen Fegfeuerlehre irgendwie analysiert. Ja. Und das war irgendwie cool. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube
ich. Obwohl ich auch sagen würde, es hat keinerlei Relevanz heute.
Nö, aber darum geht es
ja. Aber gut, aber es war spannend. Das ist einfach so historische Forschung. Da kann man ja oft fragen, was hat das noch für Relevanz heute? Also natürlich, ich will gar nicht sagen, Geschichte ist sehr wichtig und man lernt da ja viel draus aus dem Blick auf die Geschichte. Aber es gibt dann schon so Spezialfragen.
Ja, das ist halt, genau. Entschuldigung. Ja. Das sind dann so die theologischen Nerdfragen, ne? Genau.
Ja, genau.
Die einen interessiert es und die anderen denken sich, what?
Ja.
Genau.
Genau, jetzt haben wir sehr ausführlich drüber geredet, was man eigentlich macht, wenn man Theologie studiert.
Jo.
Jetzt haben wir noch ein paar andere Fragen hier drauf. Vielleicht machen wir den nächsten Sprung. Die nächste Frage, die hier steht, ist Theologie eine Wissenschaft? Das ist eine Frage, die ich auch immer wieder kritisch höre von von Atheisten zumeist, die sagen, das ist ja gar nicht wissenschaftlich, was ihr da macht. Was würdest du deinen Gegnern? Ich überfalle dich mal.
Ja, vieles ist ja jetzt auch schon angeklungen.
Ja, ich denke
auch. Genau, also Wissenschaft untersucht einen Gegenstand, einen Wissenschaftsgegenstand. Natürlich, vielleicht ist da auch so die Krux, dass Leute denken, ja, man kann ja Gott nicht wissenschaftlich untersuchen, entweder weil es ihn nicht gibt oder weil man ihn nicht beweisen kann. Darum geht es in Theologie auch tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist auch deutlich geworden, als wir über die theologischen Disziplinen so ein bisschen gesprochen haben. Es
wäre schön, wenn das deutlich geworden ist, dass es nicht darum geht.
Ja, also mir ist es deutlich geworden, aber ich bin ja eh damit so reingegangen.
Ja.
Genau. Also Theologen studieren den Gegenstand Glauben sozusagen.
Genau.
Und der Gegenstand Glaube im Sinne von, was sind die Texte, auf die sie sich berufen? Was sind bestimmte auch bahnbrechende oder wegweisende Personen, die auf dem Weg uns begegnen, in der Kirchengeschichte zum Beispiel? Wie sind bestimmte Lehren entstanden? Zum Beispiel die Lehre der Erbsünde gibt es nicht, also dass man quasi schon als Sünder geboren wird und quasi von Jesus reingemacht werden muss, wenn man, sag ich jetzt mal ganz salopp, gibt es zum Beispiel erst seit Augustinus, also seit dem 5. Jahrhundert und vorher noch gar nicht. Und einfach sich damit auseinanderzusetzen und eben zu untersuchen, dass man daraus natürlich dann auch als Gläubiger zumindest, also ich für mich, ich beziehe das direkt immer wieder an auf meinen Glauben, dass das natürlich auch direkt Einfluss hat auf mein Gottesbild und wie ich Menschen begegne und was ich predige. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen, ganz klar. Aber ich untersuche erst einmal nach wissenschaftlich fundierten und nachprüfbaren Methoden, wie ich zu meinem Ergebnis komme.
So, und das ist dann wieder die Interpretationsebene, das ist ja was anderes.
Dass genau.
Also es gibt ja, ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass ich glaube, man kann es deutlich machen auch an der Frage Geschichte und Geschichtswissenschaften. Hm. Also es ist ja auch ein Unterschied zwischen erlebter Geschichte und der Geschichtswissenschaft. Also der Reflexion auf die Geschichte ist was anderes als die Geschichte selbst. Hm. Und da würde ich sagen, ähnlich ist es mit der Theologie auch. Die Theologie ist eben die Reflexion auf den gelebten Glauben, der für viele, viele Menschen weltweit eine Rolle spielt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man das reflektiert und dass man da auch mit argumentativ nachprüfbaren Methoden draufschaut.
Ja.
Die Frage der Interpretation ist wieder was anderes. Aber da, glaube ich, hängt oft damit zusammen, dass Menschen ein sehr naturwissenschaftliches Bild von Wissenschaft haben, um es mal so zu sagen. Also es geht nicht in jeder Wissenschaft darum, dass ich eins zu eins Dinge beweisen kann. Das ist in der Geschichte nicht so, da ist auch viel Interpretation. Das ist in den ganzen Geisteswissenschaften nicht so. Sondern da geht es darum, dass ich lerne, nachvollziehbar zu argumentieren und dass ich wirklich versuche, quasi allgemeingültig zu argumentieren, sodass mir möglichst viele Leute folgen können. Dann eben auch damit leben muss, wenn halt andere sagen, nee, ich komme zu einem anderen Schluss, also dass die Interpretation sich dann unterscheidet sozusagen.
Genau.
Oder würdest du, kann man das so sagen?
Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Also es gibt ja auch inzwischen Konsense, also was heißt inzwischen, es gibt schon seit langer Zeit auch Konsense zwischen verschiedenen theologischen Untersuchungen, zum Beispiel in der Frage, wie stehen die Evangelien eigentlich zueinander, die vier? Also, dass zwei davon große Teile abgeschrieben haben aus einem anderen zum Beispiel. Das ist ja, gut, das ist Konsens. Man kann natürlich natürlich auch sagen, ja, das da fällt mir jetzt kein gutes Gegenbeispiel zu ein, weil es eben einfach Konsens ist und logisch ist für mich. Oder,
ja, und dann gibt's halt,
ja,
und dann gibt es halt die Interpretation dieser Tatsache, dass man sagt, ja, haben die vielleicht eine gemeinsame Quelle gehabt oder nicht?
Ja.
Also das wäre dann die Ebene, wo man sagt, da wird es dann, es ist erstmal faktisch feststellbar nach wissenschaftlichen Methoden, dass eben es da viele Parallelen gibt zwischen Markus, Lukas und Matthäus zum Beispiel. Und dann eben Johannes-Evangelium völlig rausfällt. Hm. Und dann kann man sich überlegen, wie beziehen sich die drei anderen Evangelien aufeinander? Wie hängt das zusammen? Haben Markus und Lukas eine gemeinsame Quelle, die man vielleicht Q nennen könnte, gehabt und daraus ihre Texte bezogen, die Matthäus vielleicht nicht hatte? Und also da kann man dann weiter streiten und überlegen, wie hängt das zusammen? Aber erstmal, das ist dann die sozusagen interpretatorische Ebene, die man auch wieder argumentativ begründen muss, warum es so sein könnte oder nicht. Aber das ist ja in anderen Wissenschaften genauso. Also das sehe ich irgendwie keinen großen Unterschied zu Geschichtswissenschaften oder zu Soziologie, die dann irgendwelche Ergebnisse auch interpretiert. Also, oder Psychologie auch. Da hat man ein empirisches Ergebnis und damit muss man umgehen.
Genau.
Und das passiert eben im Zuge der Argumentation. Und es ist natürlich nicht so wie Mathematik, dass man irgendwie sagt, man hat hier eine Rechnung, die muss man lösen und dann ist man beim Ziel.
Ja.
Aber ich meine, schon in der Physik ist es ja tatsächlich so, wenn man da weit zurückgeht, da gibt es ja auch Theorien, die Urknalltheorie, die jetzt Konsens ist im Großen und Ganzen, aber man könnte ja noch weitere Theorien mit Paralleluniversen und was ist, ich kenne mich da nicht aus, aber da gibt es ja auch noch Theorien, wo man auch wieder sagt, also wir haben bestimmte empirische Fakten und die müssen wir interpretieren und darauf bauen wir Theorien auf.
Ja.
Also ich sehe da irgendwie keinen großen Unterschied sozusagen, warum das bei der Theologie nicht erlaubt sein sollte. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, Gott zu beweisen oder irgendwie jetzt Gott zu ergründen in der Form. Das ist nicht die Aufgabe der Theologie. Das ist nicht das, was Theologie macht, auch wenn man es sich mal anguckt, wie wir es jetzt ausgeführt haben.
Genau. Weil du vorhin die Quellen nochmal angesprochen hast. Für manche war es jetzt vielleicht verwirrend. Du meintest natürlich, hatten Matthäus und Lukas eine gleiche Quelle, die man Q nennt, die Markus nicht hatte. Du hast es sich gerade versprochen.
Ja, da bist du der Profi. Da habe ich, genau, ich habe jetzt gerade einfach frei schnell rausgeredet, ohne das zu durchdenken. Ja, genau, aber so meinte ich es, ja.
Und was ich jetzt auch spannend fand, und da, weil du gerade den Urknall angesprochen hast, da berühren sich nämlich dann plötzlich Physik und Theologiegeschichte oder systematische Theologie, denn die, also ich weiß jetzt nicht alle Hintergründe im Detail, aber nur mal so als, als lustige Anekdote, die Urknalltheorie wurde von einem christlichen Mönch entwickelt.
Von einem Katholiken sogar,
von einem katholischen Mönch entwickelt, als aufgrund einer Auseinandersetzung mit einer Glaubensfrage, die er problematisch fand. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also jetzt nur mal so, ne? Also von vielen gerade fundamentalen Christen wird die Urknalltheorie ja eher abgelehnt. Das steht ja dem Schöpfungsbericht entgegen, ne?
Ja.
Sozusagen. Also man merkt hoffentlich meinen Augenzwinkern dabei. Das ist aber christlichen Ursprung quasi, diese Theorie. Also nur mal so am Rande.
Ja. Und der wurde ja auch ziemlich belächelt am Anfang, wenn ich das richtig weiß.
Das weiß ich jetzt nicht.
Die Theorie hat ja eine Weile gedauert, bis sie sozusagen anerkannt wurde.
Ja.
Aber ich meine, das zeigt einfach, dass da, glaube ich, noch ein falsches Bild auch von Theologie dahinter steckt. Und natürlich wir mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten und auch den Anspruch haben, dialogfähig zu sein.
Ja.
Womit man vielleicht zum nächsten Punkt kommen könnte, den wir noch auf der Liste stehen haben, gehört Theologie an die Uni. Und da gibt es jetzt auch Überschneidungspunkte mit Sekta, sozusagen, würde ich sagen, in dem Bereich am ehesten. Warum ist es eigentlich wichtig, dass Theologie sozusagen im öffentlichen Raum betrieben wird und nicht nur in irgendwelchen Privathinterzimmern, wo man sagt, ihr glaubt das doch, dann reflektiert doch ihr bitte auf den Glauben, den ihr habt, und macht das mal schön für euch. Hm. Erstens würde ich sagen, nein, ich glaube, dass jeder Mensch glaubt, auch Atheisten glauben, haben eine bestimmte Weltanschauung, und auch darüber sollte man reflektieren. Auch das beugt Fundamentalismus vor, den es nämlich auch bei Atheisten gibt, glaube ich.
Den gibt es überall.
Genau, und deswegen, also Reflexion auf die Weltanschauung der Menschen ist was Wichtiges, und so verstehe ich Theologie. Und da kann jeder was davon lernen, da können alle davon lernen, ganz unabhängig davon, ob sie an Gott glauben oder nicht.
Ja.
Und ich würde sagen, es ist wichtig, dass Theologie in diesem öffentlichen Raum jetzt zum Beispiel auch an der Universität stattfindet, weil man dann eben immer im ständigen Austausch ist mit diesen anderen Disziplinen.
Ja.
Und das hatte ich jetzt, also es wurde jetzt hoffentlich deutlich, dass man da wirklich mit Geschichtswissenschaften, mit Psychologie, Soziologie, mit Philosophie, mit anderen sich austauscht, die eben eine andere Weltanschauung haben, die aus einem anderen Hintergrund kommen. Und dadurch, dass man in diesem ständigen Austausch steht, beugt das Fundamentalismus vor. Da besteht eben deutlich weniger die Gefahr, dass man irgendwann nur noch in seinem eigenen Süppchen schwimmt und seine eigene Weltsicht für wahr hält und glaubt, das ist das Gelbe vom einen, alle anderen sind vom Teufel, um es mal so zu formulieren. Die Gefahr sehe ich nämlich tatsächlich an, wenn man sagt, wir machen das jetzt alles in Hinterzimmern. Und ich bin ein großer Freund davon, dass zum Beispiel auch islamische Theologie an die Unis kommt. In Tübingen, ich weiß nicht, wie es jetzt bundesweit ist, aber in Tübingen gibt es das auf jeden Fall schon. Mhm. Ich fände es langfristig auch super, wenn sozusagen die Imam-Ausbildung nicht mehr in Koranschulen stattfindet, sondern auch an der Uni stattfindet. Mhm. Weil das, glaube ich, zu einer Weltoffenheit einer Gemeinschaft beiträgt. Und dieser Austausch mit anderen, dieser ständige Austausch da einfach wichtig ist.
Auf jeden Fall. Oder noch, was mir noch einfällt zum Thema, gehört das an die Uni. Auf jeden Fall. Einmal, um die Methodik offenzulegen, wie arbeitet Theologie eigentlich, dass das nachvollziehbar wird. Und auch, was du sagtest, ja, ist ja öffentlich. Wir sind ja nicht nur in der Theologie öffentlich, sondern auch der praktizierte Glaube ist ja öffentlich.
Ja.
Und ich finde es einfach eine wichtig, auch in der Frage der Transparenz zu zeigen, woran glaube ich, warum glaube ich das? Und auch stehen zu lassen, okay, du glaubst das so nicht, ist in Ordnung, aber ich zeige dir, wie ich darauf komme, anhand dieser Methoden, die ich gelernt habe und die jeder nachvollziehen kann, der sich damit beschäftigt.
Ja, und wenn er es nachvollziehen will.
Ja, natürlich. Also
die Frage habe ich sehr oft auch schon, also das Gefühl gehabt, die mein Gegenüber möchte gar nicht nachvollziehen.
Genau, ich will jetzt kämpfen. Und dann, ich kämpfe nicht. Wenn du nicht willst, dann lass es halt bleiben. Oder dann dem ziehe ich mich heraus. Ansonsten, ja klar, also gerade diese Offenheit und ich kann nachvollziehen, wie ich arbeite, das ist ja auch häufig das, was ich bei deinen Sekta-Folgen raushöre, bei problematischen Gruppen, dass eben nicht klar ist, wie kommt zum Beispiel, wie kommen diejenigen, die den Wachturm zum Beispiel rausbringen, auf das, was da drin steht.
Ja.
sondern es, da wird nur gesagt, hier, nimm, erzähl.
Und glaube dran.
Und glaube dran. Und wenn dann, meine Frau hat das mal bei irgendeiner Gruppe gemacht, die stand dann, die hat, wir haben als Baptisten in Deutschland auch jedes Jahr eine Tagung und irgendwann stand mal so eine Gruppierung davor und hat demonstriert. Und meine Frau, damals noch nicht Frau, ist hingegangen und hat gesagt, ja, okay, und was denken Sie dazu? Und dann hat die einfach nur wiederholt, was da drin steht. Und meine Frau hat nochmal gefragt, ja, und was denken Sie jetzt dazu? Wie finden Sie das denn? Und dann war das Gespräch relativ schnell vorbei.
Ja.
Weil es halt nicht offen, weil es halt nicht transparent ist. Auch ja. den Leuten nicht, die das dann weitergeben sollen. Und das,
ja.
darum ist es noch so, noch ein wichtiger Grund, warum Theologie an die Uni gehört, damit es öffentlich ist.
Ja. Und natürlich wird auch ein gewisser Standard dann beibehalten,
ja.
sozusagen, weil man immer, das hat auch wieder mit diesem Austausch zu tun, weil man immer sich gegenüber anderen auch sozusagen im Gespräch rechtfertigen muss, wie komme ich zu meinen Schlüssen oder wie erhebe ich meine Daten, um es mal jetzt ja. in der praktischen Theologie zum Beispiel zu machen, wenn da jemand bleiben wir beim Beispiel Gebet, über Gebet forscht. Gebet im Internet, dann muss diese Person natürlich auch nachher rechtfertigen, wie sie zu ihren Daten kommt und sagen, ich habe diese Daten so und so erhoben. Und da muss man sich natürlich an aktuellen Standards, an wissenschaftlichen Standards, die in anderen Disziplinen auch mit erarbeitet werden sozusagen, dann orientieren und so wird eine gewisse Qualitätssicherung sichergestellt.
Genau.
Genau, von daher würde ich sagen, das hat schon seinen guten Platz an der Uni.
Definitiv.
Aber ihr merkt auch schon, das ist alles sehr, wir reden hier auch sehr subjektiv und ich sehe schon die Mails, die kommen. Ich sag's mal so. Aber schickt sie ruhig.
Alles genau, gut. Ihr könnt sie gerne mir auch schicken. Kontakt@hierspricht-der-pastor.org, immer mit Bindestrichen dazwischen. Könnt ihr auch.
Ich schreibe es in die Shownotes, dann könnt ihr ihn auch zuspammen.
Genau, spammt mich zu, ich lese gerne E-Mails.
Genau.
Und bete dann für euch.
Ja. That's the spirit. Ja. Gut. Müssen wir noch was? Achso, du hast noch eine Frage, haben wir hier noch aufgeschrieben. Was hat das Theologiestudium mit mir gemacht? Das ist natürlich eine sehr persönliche Frage.
Ja.
Ich vermute, das geht bei uns auch in eine ähnliche Richtung. Aber magst du da noch ein paar Sätze dazu sagen? Als so, oder müssen wir noch irgendwas, bevor jetzt, das klingt schon so ein bisschen dann auch nach Abschluss, ist dir noch irgendwas wichtig zu sagen?
Nee, ich zum Theologiestudium und das. Den Fragen ist, das Wissenschaft gehört das an die Uni und so, denke ich, haben wir jetzt genug gesagt. Man kann natürlich immer mehr sagen und tiefer gehen, aber ich glaube, das reicht für den Überblick auch.
Ich glaube auch, ja.
Genau. Und genau, jetzt kommt das Persönliche. Das wollte ich gerne einbringen, weil es mich schon auch in meinem Glauben und meinem Leben sehr stark geprägt hat, das Theologiestudium. Mein Hintergrund glaubensmäßig ist, dass ich aufgewachsen bin in einer Brüdergemeinde, also Brüdergemeinden sind in der Regel konservativ bis sehr konservativ. Also zum Beispiel, also das war jetzt in der Brüdergemeinde nicht so, die war da etwas lockerer, aber es gibt zum Beispiel Brüdergemeinden, die sagen, wir haben auf gar keinen Fall irgendwie einen Profi, alles Laienprediger. Man braucht keinen Profi, um die Bibel auszulegen, man braucht nur den Heiligen Geist, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Dann natürlich das das Wort wörtlich ist ja alles inspiriert. In ganz krassen Gemeinschaften werden dann auch Frauen und Männer getrennt. Frauen müssen ihre Kopftücher tragen und sowas. Das ist jetzt schon sehr spitz. Also all das, diese ganz harten Sachen, äußeren Sachen habe ich jetzt nicht erlebt. Aber schon die Tendenz, so Bibel eher wörtlich zu nehmen und ethisch, einen hohen ethischen Standard zu setzen im Sinne von Gott weiß alles, was du siehst, du musst dich davor rechtfertigen. Kein Sex vor der Ehe natürlich. Homosexualität war damals jetzt nicht so das große Thema, aber ginge natürlich auch nicht. Und noch ein paar andere Sachen, die ich jetzt gar nicht mehr so alles so richtig nachvollziehen kann mehr. Also das ist so grob der Hintergrund, den ich mitgebracht habe ins Theologiestudium und habe dann mit manchen Sachen, die ich da gehört habe, konnte ich relativ gut umgehen. Also das mit der Zwei-Quellen-Theorie, das ist das, was wir vorhin hatten mit dem Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas. Das war für mich jetzt nicht so das große Problem, aber dass das dann allein schon zu merken, es gibt gar nicht diesen einen Urtext. Weil ich im Griechischen dann gesehen habe, da unten sind ja, das ist ja nicht nur der griechische Text in der griechischen Bibel, da sind auch noch so komische Zeichen mitten im Text, die verweisen auf unten auf noch mehr komische Zeichen, die ich überhaupt nicht deuten kann. Das lernt man ja erst dann später. Und zu sehen, ach, es gibt gar nicht den einen Text.
Ja.
Also allein das schon nach dem Motto, ja, welchen Text soll ich denn jetzt wörtlich nehmen?
Ja.
Das hat, genau.
Gute Frage.
Ja,
gar
oder,
keinen.
Ja, ja, am allerbesten. Also schon am Wort bleiben, um zu schauen, was steht da, aber bitte in den richtigen Kontext setzen.
Ja.
An den Sprachen allein zu sehen, also ich glaube, das Deutsche ist dafür bekannt, eine recht exakte, akkurate Sprache zu sein. Wenn du aber ins Griechische schaust und ins Hebräische, hast du plötzlich ein Wort da stehen und das ist eine Bedeutungsflut, die dir da entgegenschwappt. Also,
ja, da stehen in einem Wörterbuch so 15 mögliche Bedeutungen,
genau.
Mit denen man das Wort übersetzen könnte, ja.
Auch natürlich mit Vorschlägen schon, an welcher Stelle welches übersetzt werden könnte, aber daran habe ich mich relativ schnell nicht gehalten, weil ich dachte, aber es hat doch trotzdem diese Bedeutung. Ich lasse das mal mitschwingen und vielleicht komme ich da auch hinter was, was ich vorher nicht hatte. Also ich hatte allein durch die Sprachen ganz viele Aha-Erlebnisse und habe sie bis heute, wenn ich zum Beispiel einer meiner großartigen Erkenntnisse war, es gibt eine Stelle, in der Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also da geht es ein bisschen, vorher kommen die frommen Israels zu Jesus und sagen, warum läufst du eigentlich nicht mit uns mit? Du gehörst doch eigentlich eher zu uns. Und er sagt, nee, ihr seid ja schon gesund, nach dem Motto, ihr seid ja schon mit Gott unterwegs. Ich bin aber für die da, die ausgestoßen sind, die Gott noch nicht kennen, Klammer auf, weil ihr sie auch ausgeschlossen habt, Klammer zu, anderes Thema. Und dann steht halt in den deutschen Übersetzungen, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, statt die Gerechten. Wie so ein Herold, der sie zusammenruft und jetzt, oder vielleicht sagt so ein Fernsehprediger, komm zu Jesus!
Ja.
Also komm zu mir in dem Fall. Aber da steht ein Wort, das heißt auch einladen. Und das hat mich so angesprochen zu sehen, dass er sagt, nee, ich bin nicht hier, um hier den großen Herold rauszuhängen, sondern ich bin hier, um dir zu sagen, ich lade dich ein zu Gott, weil er dich möchte und nicht einfach nur, weil es das Richtige ist. Und das hat mich sehr tief bewegt und das war eine Welt, die ist mir vorher ja überhaupt nicht begegnet. Oder auch eben so, gerade im Hebräischen, so Sachen wie, da stehen Namen, aber das muss nicht zwingend ein Personenname sein. Also der überlieferte erste König Israels heißt Saul in der deutschen Bibelübersetzung, im Hebräischen Shaul. Und wenn du dann hebräische Grammatik hattest, weißt du plötzlich, das ist überhaupt kein Name. Also ist jetzt meine Schlussfolgerung jetzt daraus. Ne? Das ist die Bezeichnung, das ist der, nach dem verlangt wurde. Also die Geschichte hinter Saul ist, dass das Volk Israel irgendwann sagt, wir wollen jetzt auch einen König haben, wie alle anderen. Und Gott sich dann so, ja, so schweren Herzens da, dem fügt und sagt, ja, wenn sie meinen, dann sollen sie einen kriegen. Und Shaul ist dann sozusagen der König, nach dem das Volk verlangt hat. Fand ich sehr spannend.
Ja.
Genau. Natürlich hat mich dann, also gab es auch Sachen, die haben mich dann erstmal in den Grundfesten meines Glaubens erschüttert, weil ich natürlich ganz anders aufgewachsen bin. Zum Beispiel, dass die Texte eben nicht eins zu eins zu übertragen sind, dass die einen Kontext haben, dass die nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden dürfen. Es gibt, in unserem Büro hängt ein schöner Spruch, ich kann alles tun durch einen Bibelvers, den ich aus dem Kontext gerissen habe. Also eben zu sagen, ich kann nicht einfach so eins zu eins das für mich übertragen und dann denken, das ist ja noch dazu, das ist ja auch etwas, so ein blinder Fleck, den habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Und dann denken, ich habe es ernst und neutral gesehen, denn ich bringe ja immer auch meine Brille mit. Also wenn ich in der Bibel von keinem Sex vor der Ehe lese, kann ich natürlich sagen, und das machen ja auch viele Fundamentale durchaus, dass sie sagen, ja, dann gilt das natürlich so hier auch. Ne? Erst heiraten, dann gibt es Sex. Das ist aber, oder dann wird sich noch gestritten, welche Ehe gilt dann jetzt, die vom Standesamt oder die im Gottesdienst? Und dann schaust du aber in die Texte und siehst, es gab weder Standesamt noch Gottesdienst. Es gab zwar ein Ritual, aber das war sowas von privat, das hat kein Mensch gewusst. Und also dann eben so eine Frage plötzlich, und dann merkst du, das
und sowas wie die moderne Ehe gab es damals
ja auch nicht. Nee, überhaupt
also
das nicht,
sind so viele Sachen. Ne? Ja.
Und dann ist mir halt schon auch viel weggebrochen, weil ich irgendwann so zwischendrin gedacht habe, die nehmen mir jetzt hier meine Bibel weg.
Ja.
Aber das war ganz gut, denn dazu habe ich dann gelernt, dass mein Glaube nicht von der Bibel abhängt, sondern von Gott. Und das ist so das tiefe Zeugnis, was ich da geben kann. Ich bin jetzt leider beim nächsten Hörertreffen nicht dabei, weil wir da Besuch haben. Aber da könnten,
ja.
Sonst könnten wir das nochmal vertiefen. Aber
sonst mal beim nächsten.
Ja, genau. Wenn es dann noch interessiert. Wenn nicht, ist ja, auch okay.
Genau.
Oder sonst schreibt mir eine Mail, steht in den Shownotes.
Ja.
Genau, oder auch ja. Eben dieses, ich dachte ja ganz, das war auch so ein Hammer, ne? Das sind Geschichten, die erzählt werden, die waren natürlich so. Und dann merke ich, nee, nicht unbedingt. Also wir hatten auch ein Semester Altes Testament und biblische, nee, und Archäologie, genau.
Ja, ja.
Und dann zu merken, ach
scheiße. Du hast auch vorhin ganz vergessen, Archäologie spielt natürlich beim Alten Testament auch nochmal eine große Rolle.
Gerade ja, gerade da, genau. Ja. Also ja. Im Neuen auch, aber nicht so ganz so groß. Ja. Und dann zu sehen, das kann so gar nicht gewesen sein.
Ja.
Und dann zu fragen, ist jetzt die Bibel falsch? Oder aber, und das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin, und den haben wir ja vorhin auch schon benannt, wenn man sich die Texte anschaut, die zeichnen natürlich Geschichte, weil sie sagen, wir sind, die Bibel ist ein einziges Zeugnis, würde ich sagen, davon, wie Menschen ihre Geschichte mit Gott interpretiert haben.
Ja.
Das sind also theologische ja. Deutungen der Geschichte, aber keine historische Darstellung von Geschichte.
Ja.
Und das zu verstehen, hat mich nochmal weitergebracht in meinem Glauben. Und auch, dass ich aus der Kirchen- und Dogmengeschichte habe ich gelernt, ich muss so unantastbar wirkende Glaubenssätze wie zum Beispiel Erbsünde überhaupt nicht so hinnehmen. Ich kann mich damit auseinandersetzen und merken, ich halte das für ganz groben Unfug. Also ja. Ist auch tatsächlich meine Meinung. Ich kann das jetzt, ich werde das jetzt hier nicht ausführlich ausführen. Schreibt mir eine E-Mail, steht in den Shownotes. Genau. Also vielleicht soweit.
Ja.
Genau.
Ja, also das kann ich schon ganz gut nachvollziehen. Ich komme jetzt nicht aus so einem ganz krassen, engen Hintergrund, um es mal so zu sagen, wie du. Mhm. Aber ich habe da schon auch so meine Aha-Erlebnisse gehabt, in eigentlich den ähnlichen Dingen, wie du es auch sagst. Und ja, was mich nochmal wirklich, was mir viel Spaß gemacht hat und was auch jetzt im Nachhinein auch viel Spaß macht, ist, sich auch immer wieder selbst zu hinterfragen. Also dieses Selbstkritische, was ich wirklich da an der Uni auch gelernt habe. So dieses Reflektieren, immer wieder neu sich auch hinterfragen, was glaube ich eigentlich und warum glaube ich die Dinge und warum glaube ich manche Dinge auch nicht mehr, wie ich sie früher geglaubt habe. Und also um nochmal darauf zurückzugehen, dass man irgendwie in meinen Kontexten damals geglaubt hat, dass wenn man an die Uni geht und der Theologie studiert, dass man vom Glauben abfällt, das würde ich sagen, ist überhaupt nicht so. Nee. Ich bin nach wie vor ein gläubiger Mensch, würde mich auch als solchen bezeichnen, aber ich glaube natürlich komplett anders als damals.
Ja,
also ich habe einen ganz anderen Glauben, als ich damals hatte, weil ich eben auch viele Dinge nicht mehr für so gesetzt ansehe, wie es wie ich es damals getan habe.
Genau, ich würde auch sagen, ich habe nicht meinen Glauben verloren, der Glaube ist eher tiefer und weiter geworden, sondern ich habe viele Glaubenssätze verloren, aber das war auch gut so.
Ja. Ja, aber das ist ja gut. Also das würde ich auch jedem raten, mal ein paar Glaubenssätze fallen zu lassen, ganz unabhängig davon, was das für welche sind und mal zu gucken, warum man Dinge so geglaubt hat oder glaubt. Ja. Also ja. Ja, also ich kann jetzt eigentlich dem, was du gesagt hast, so gar nicht viel hinzufügen. Wie hat es meinen Glauben verändert, das Theologiestudium, was hat das mit mir gemacht, weil ich das ganz ähnlich sehe. Mhm. Also ich habe, glaube ich, auch gelernt, den Glauben als wirklich was Befreiendes kennenzulernen und so irgendwie durch diese Reflexion darauf. Du hast es schön gesagt, ich glaube nicht, wie hast du gesagt, ich glaube nicht an die Bibel, sondern ich glaube an Gott. Nee, was?
Ja, das, genau. Also, das war ein Satz, den wir auch im Theologiestudium gehört haben. Wir glauben nicht wir glauben nicht an die Bibel, aber wir glauben der Bibel, dass sie Zeugnis gibt vom lebendigen Gott. So rum.
Ja. Also ich finde es, ja genau, die Bibel als Buch, wo wirklich Menschen von ihrem Glauben mit Gott erzählen.
Ja.
Und das ist das, was mir das Theologiestudium in ein Punkt, den es mir gebracht hat, natürlich noch viel mehr. Aber ein so ein wichtiger Punkt. Und warum wir auch noch das, was davon lernen können, weil wenn man auf die Bibel schaut, das heißt es von anderen Menschen lernen sozusagen, wie sie Gott gedeutet haben und wie sie Gott verstehen, erlebt haben in ihrem Leben. Ja. Genau, und da ist natürlich die Prämisse sozusagen, die man auch offenlegen sollte, dass wir an Gott glauben.
Definitiv,
Das ist auch okay so, das kann man anders sehen, da kann man sich drüber streiten, aber vielleicht muss man sich auch nicht drüber streiten, weil ich glaube, dass letztlich ist das was, wo ich sagen würde, natürlich kann keiner Gott beweisen. Das finde ich auch, ich bin sehr kritisch, extrem kritisch gegenüber irgendwelchen Gottesbeweisen, die in der systematischen Theologie, in der Geschichte ja vorgekommen sind. Es gibt immer wieder Menschen, die versuchen, Gott zu beweisen. Da gehen bei mir eigentlich schon von Anfang an ja, wie soll ich sagen, ja, nicht die Scheuklappen runter, ich lese das dann schon, aber das ist dann irgendwie, da sehe ich keinen Sinn drin.
Nee, ich auch nicht.
Man kann ihn nicht beweisen, man kann ihn nicht widerlegen, das ist eine Interpretationssache in der Frage, wie man auf die Welt blickt und wie man die Welt deutet, ob man glaubt, da gibt es eine größere Macht, ob man die dann Gott nennt oder irgendwie anders, ja, oder ob man glaubt, das gibt es alles nicht. Das ist eine Frage der Weltanschauung und der Weltdeutung, die sich mit wissenschaftlichen Methoden nicht belegen lässt. Nee. Das ist aber auch nicht Aufgabe der Theologie, sondern das ist die Aufgabe des eigenen Glaubens, genau, sozusagen, wie man damit umgeht. Und die Reflexion auf diesen Glauben kann eben dabei helfen, allen möglichen Fundamentalismen und auch sektiererischen Tendenzen vorzubeugen. Denn wenn ich ständig selbstkritisch bin und immer wieder selber mich auch hinterfrage, warum glaube ich denn Dinge? Wenn ich ständig in Dialog bin mit anderen über meinen Glauben und wenn ich gerade in so einem wissenschaftlichen Kontext wie in der Uni über meinen Glauben oder über meine Arbeit sozusagen auch Rechenschaft ablegen muss, dann beugt das solchen sektiererischen Tendenzen vor. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Und das sind alles, was wir jetzt gesagt haben, findet man eigentlich in viele Punkte findet man in problematischen Gemeinschaften nicht. Also deswegen, ja, würde ich sagen, ja, ist die Theologie, die Reflexion auf den Glauben auch immer eine Vorbeugung dahingehend, dass man in irgendwelche problematischen Gruppen abdriftet.
Ja.
Und man muss das nicht Theologie nennen. Also man kann das auch einfach, ja, Reflexion auf meine Weltanschauung nennen, von mir aus, wenn man von dem Theologiebegriff weg will. Aber das ist wichtig. Und das, ja, würde ich sagen, das ist für jeden wichtig. Also ganz unabhängig davon, was man für eine Weltanschauung hat, die Reflexion auf diese Weltanschauung ist wichtig, damit man dialogfähig bleibt und damit man nicht in irgendwelche Fundamentalismen abdriftet.
Ja, definitiv. Und ich denke auch, um wieder sprachfähig zu werden, also gerade was so unterschiedliche Meinungen angeht, zumindest nach meinem Erleben habe ich das Gefühl, es spitzt sich immer weiter zu, dass wir nicht mehr sprachfähig sind, wenn wir im Diskurs sind. Ja. Also bei der Impffrage, das ist gerade sehr heiß und aktuell natürlich, aber auch in anderen, ja, Fragen vorher schon, wo ich den Eindruck hatte, ey, könnt ihr nicht normal miteinander reden? Oder,
ja, es, ja, wird immer sehr aggressiv auch gleich, ne?
Ja, genau.
Ich habe meine Meinung und nichts kriegt mich von dieser Meinung mehr ab.
Ja, 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 vielleicht sind es auch die Fundamentalismen in diesen Fragen, das kann natürlich auch sein, weil ich auch, ja, erlebe, die sind meistens einfach besonders laut und die sagen mehr was über die Qualität als über die Quantität aus. Ja, ja, aber genau.
Ja, das stimmt.
Aber eben so eine Reflexion, sich selbst zu reflektieren, ist immer wichtig, auch in diesen Fragen. Und ich bin ja trotzdem einer festen Überzeugung, kann die auch begründen für mich, aber das hindert mich ja nicht daran, dich stehen zu lassen.
Ja, genau, das ist ja auch, also ist ja auch okay, hat ja jeder. Also ich, genau, meine, witzigerweise, wenn ich mit irgendwelchen Atheisten, ich komme immer auf das Beispiel, weil das tatsächlich die sind, die mich am aggressivsten oft angehen, dafür, dass ich überhaupt gläubig bin. Wenn ich mit irgendwelchen diskutiere, dann denke ich, ja, also ich stehe hier, ich habe meinen Glauben und ich kann deinen Glauben stehen lassen. Du offensichtlich nicht.
Ja.
Also das ist, der verdeutlicht auch mal wieder, dass dieses fundamentalistische Denken ist nicht auf irgendeine Religion beschränkt, sondern das ist ein Denkmuster, das man in ganz vielen Bereichen findet.
Sieht man ja auch in der Politik und so, ne?
Ja, genau. Und da könnte man jetzt noch einen Exkurs machen über das Thema Mission, wo ich sage, jeder ist missionarisch in einem gewissen Sinne, weil jeder, ja, versucht natürlich seine Ansicht, seine Meinung an andere zu bringen und darüber zu diskutieren, weil er sie für richtig hält. Es hat jetzt erstmal mit dem Christentum an sich nichts zu tun. Jeder, nee, Politiker ist Missionar in einer gewissen Weise, in einem gewissen Verständnis. Mir völlig bewusst, dass der Begriff anders belegt ist, aber um die Grundfrage zu verdeutlichen, versucht ja jeder andere zu überzeugen von seiner Meinung.
Ja.
Und zu argumentieren, warum er Dinge für wichtig und richtig hält.
Ja.
Und das ist okay. Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt Mission an sich auch erstmal nichts Schlechtes. Das ist auch nichts, was ich übrigens bei Sekta, wenn man aufmerksam zuhört, ich hoffe, ich habe es nie getan, dass ich Gemeinschaften dafür kritisiere, dass sie erstmal irgendeinen missionarischen Impetus haben und rausgehen in die Welt. Ja. Das ist völlig normal. Das ist, macht jeder.
Genau.
Natürlich stellt sich mir die Frage, mit welchen Mitteln mache ich, genau, das? Mache ich das perfide oder mache ich das offen? Also das ist dann wieder die Frage, wie mache ich das? Aber, ja, dass man es macht, finde ich nicht verurteilenswert.
Nee, das geschieht ja auch in der Wirtschaft. Da nennt man es dann Marketing statt Mission.
Ja, genau. Ja, also das ist einfach, ja, ja, da könnte man sich schon wieder perfide Methoden unterstellen dann, genau. Aber ja.
Ja, die findest du überall.
Ja. Gut, aber das war jetzt nochmal ein weiterer Exkurs sozusagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen, wie sagt man so schön, wir machen jetzt hier mal einen Doppelpunkt.
Ja, sehr schön.
Um zu verdeutlichen, dass die Diskussion natürlich nicht beendet,
genau,
ist. Aber für diesen Rahmen, glaube ich, ist das jetzt ausreichend. Ich hoffe, dass wir ein ganz gutes Bild geliefert haben, was man eigentlich macht, wenn man Theologie studiert, was da die Inhalte sind. Genau. Mir hat es viel Spaß gemacht, Christian.
Mir
Schön,
auch.
dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich würde auch sagen, also ich habe ja schon gesagt, zum nächsten HörerInnen-Treffen schaffe ich es leider nicht. Aber das ist quasi jetzt das erste Mal, dass ich nicht dabei bin. Aber ich bin sonst, wenn ich kann, bin ich dabei. Quatscht auch mich dann gerne nochmal an, wenn euch jetzt irgendwas gefehlt hat. Oder quatscht Fabian an, das ist wahrscheinlich der natürlich nähere Weg. Also Quatsch, immer her damit.
Ja, genau. Also die E-Mail-Adressen von uns beiden schreibe ich in die Shownotes. Danke, dass du dabei warst. Und ich, genau, nutze die Gelegenheit und sage noch, am 17. Dezember 2021 um 20:30 Uhr findet besagtes HörerInnen-Treffen statt, bei dem Christian leider nicht dabei sein kann. 17. Dezember 2021. Schnappt euch einen Glühwein, geht auf sekta.fm/Termine, da findet ihr dann einen Link zur Videokonferenz und dann schalten wir uns zusammen und quatschen ein bisschen. Und ansonsten werde ich jetzt bei dieser Folge die üblichen Nachgeplänkel ein bisschen kürzer halten, beziehungsweise ganz weglassen. Ihr kennt die Wege. Wenn ihr Sekta gut findet, dann gebt mir ein paar Sternchen auf iTunes, das freut mich immer. Es gibt das Sekta Plus Programm, plus.sekta.fm. Wenn ihr Sekta regelmäßig unterstützen wollt, könnt ihr da Mitglied werden und kriegt ein paar Bonusfolgen und noch diversen anderen Content, je nachdem, was ihr da für eine Mitgliedschaft abschließt. Da freue ich mich, das hilft mir, an Sekta weiterzuarbeiten und ja, euch mit gutem Content zu versorgen. Und ansonsten sage ich, ja, tschüss Christian und euch da draußen, tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta.
Tschüss.
Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.